Mic check, 1, 2, Mic check, 1, 2. Wir haben den 5. Mai, es ist 18.05 Uhr und wir haben Montagabend. Wir sind wieder zurück auf unserem gewohnten Sendeplatz. Es ist wieder Zeit, miteinander zu sprechen. Nach Hochzeiten, Websites, was wird uns heute nur hier erwarten? Ihr denkt, wir wissen es schon? Nee, wir gucken mal, wo uns die Reise hintreibt. Was geht ab, Baby?
Nicht so viel. Ich gucke gerade Bitcoin-Kurs 82.223 Euro pro Coin. Nur kurzes Update. Ansonsten bin ich ziemlich platt, war ein langer Tag. Aber ja, es geht wieder weiter mit der wilden Gesprächsreise. Ich bin echt auch gespannt, wo die Reise hingeht. Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so viel mitbekommen in letzter Zeit, was in den letzten 4 Wochen so auf der Welt, in der Welt passiert ist. Und in meiner Welt ist auch nicht so viel passiert. Deswegen ist so, ich bin so ein bisschen, ich glaube aus der Perspektive auch eher so themenarm.
Das ist vielleicht mal ganz gut. Vielleicht, wenn es gar nicht so, wenn man nicht immer so an dem Kram so dran ist. Ich hatte gerade, eine Sache ist mir eingefallen, weil du was gesagt hast, aber ich habe sie schon vergessen. Gut, kein Problem. Ich kann dir, also zum Beispiel Themen, ich kann aber nicht mehr darauf eingehen, heute Morgen wurde der Koalitionsvertrag unterzeichnet. Da ist ja was, wo wir mal vor ein paar Monaten drüber gesprochen haben. Das wird doch nochmal spannend, wenn jetzt dann der Koalitionsvertrag, so wie er ist, quasi raus ist und jetzt unterschrieben ist. Ich glaube, die Stimmen sind so ein bisschen vorsichtig. Also ich würde nicht mal sagen vorsichtig optimistisch, sondern sind einfach vorsichtig, so weil wie du auch so ein bisschen befürchtet hattest vor Monaten und ich hoffnungsvoller anders gesehen habe, oder was heißt anders gesehen, bisschen erweiterter vielleicht, hoffnungsvoller gesehen habe. Ich glaube, ja, es ist doch, also was glaube ich ziemlich deutlich ist, es ist nicht klar, wie diese Finanzierung zum Beispiel der Schulden abgesichert werden soll. Also wie die jetzt, wo das Geld herkommen soll, um das zurückzuzahlen sozusagen, wo du ja auch immer gesagt hast, oder wo wir gesagt hatten, so, ne, es wäre halt schon cool zu wissen, wo kommt das dann irgendwie so her, was ist der Plan damit? Also ist es jetzt einfach nur, wir wollen cool dastehen und deswegen haben wir jetzt Geld und jetzt machen wir damit irgendwas. Ich glaube, das ist noch nicht so ganz zufriedenstellend für die Leute eingeordnet, was ich so mitbekommen habe aus meiner Einordnungsblase. Was aber so ein bisschen eingetreten ist, glaube ich, also ne, das ist jetzt alles so, was ich so mitbekommen habe, dass zumindest diese Aufteilung ein bisschen funktioniert hat, was so nach dem Motto innere Sicherheit liegt klar bei der CDU, XY liegt klar bei der SPD und so, dass man dann zumindest in den Bereichen, die man sich dann zugeschrieben hat, so ein bisschen Handlungsspielraum hat und nicht sich von Anfang an irgendwie blockiert und diesen Stress von letztem Mal quasi hat. Das wirkt erstmal so, würde ich sagen. Und das kann man natürlich gut und schlecht finden. Ne? Die Leute, die jetzt irgendwie klare SPD-Wähler sind, sagen, naja, geil, jetzt haben wir irgendwie die Migrationspolitik der CDU an der Backe. Naja, dann würde ich jetzt sagen, naja, gut, das ist halt irgendwie Demokratie, das irgendwie, was die Leute wollen ja auch jetzt nicht wieder, dass man 2 Jahre lang diskutiert, wie man jetzt vielleicht Migrationspolitik macht und dann am Ende wieder vor dem Nichts zu stehen sozusagen. Dann kann sogar ich mich dann eher damit anfreuen zu sagen, komm, dann machen die jetzt das, dann machen die das. Das ist jetzt eben so. So, es ist halt eben dann der Wille des Volkes so und das ist eben so. Und Hauptsache es kann sich ein bisschen was bewegen. Mal gucken. Ministerämter sind irgendwie so okay verteilt, glaube ich, so aus der objektiven Wahrnehmung. Das ist ganz interessant, weil irgendwie, glaube ich, es gab es schon mal, aber es ist nicht so häufig, dass auch Leute aus der Wirtschaft sozusagen reingenommen wurden.
Was?
So, also ja.
Unverschämt.
Also zwei Ministerien sind, glaube ich, besetzt von Leuten, die jetzt nicht typisch Jurist oder sonst irgendwas sind sozusagen. Die haben aber, ich glaube, die werden, also auch aus der, wie gesagt, aus meiner Blase, relativ neutral positiv gesehen so. Also jetzt nicht, dass man so denkt, oh, da kommt jetzt irgendwie, keine Ahnung, dieses Beispiel mit der Kettensäge, der jetzt irgendwie alles da niederreißen will, was jetzt vielleicht das linke Spektrum nicht so toll findet, sondern ich glaube, es wirkt okay so. Und es wurde das neue Ministerium geschaffen für Digitales und irgendwas so. Digitale und Verwaltungsabbau gedöhnt so ein bisschen. Also nicht Abbau, das heißt anders. Aber da hoffen die Leute jetzt, ne, dass man damit das vielleicht auch wirklich mal schafft, dass diese, weiß ich nicht, nennen sie jetzt Deutschland-App oder keine Ahnung, es gibt ja noch irgendwelche, dass man gesagt hat, ne, wir müssen irgendwie mal eine Möglichkeit finden, diese 1.000 Euro Corona-Zahlung an die Leute zu überweisen, das geht aber nicht, oder wir müssen das irgendwie schlanker machen und so mit digitaler Patientenakte wahrscheinlich in dem gleichen Zug und so. Weil ich finde ich erstmal gut. Also klar kann man sagen, Ministerium löst noch nicht das Problem, aber das zeigt zumindest, dass das Problem gesehen wird und ernst genommen wird. Klar kann jetzt auch wieder jemand 3 Jahre da einfach rumchillen und nichts machen, aber erstmal besser als nicht zu haben vielleicht. Ein bisschen umstritten ist, glaube ich, der Kultusminister.
Was macht dieser Mensch nochmal? Was ist nochmal so Aufgabe?
Ja, so cool, also der Kultur und irgendwie so ein Kram. Also das ist, was genau seine Aufgabe ist, wahrscheinlich Gelder verteilen für so Theatershit und solche Sachen und Infrastruktur schaffen und so öffentliche Gelder, bla. Aber ey, ich bin.
Ja, ja, also ich, weil, also so, die Frage, ne? War ernst gemeint, ich habe keinen Plan, was
genau, Kultus ist. Ich glaube, es ist wahrscheinlich schon viel, ich könnte mir schon vorstellen, dass es viel Ländersache ist und deswegen er vielleicht gar nicht so super wichtig ist das falsche Wort, aber nicht kriegsentscheidend ist, sondern die eigentliche Länderminister sozusagen, aber genau, aber das Ding ist, dass der wohl irgendwie so ein bisschen strange Vergangenheit hat, dass der irgendwie so merkwürdige FAZ-Artikel geschrieben hat über die Reinheit des deutschen Blutes und solche Sachen, dass die, dass die Völker sich nicht vermischen sollen und so, also irgendwie so ein bisschen so super hart konservativ, wenn nicht so ein bisschen strange, und du kannst dir vorstellen, die Künstlerblase ist in der Regel nicht so. Jetzt sagen die so, das ist irgendwie ein komischer Typ, der jetzt da für unsere Gelder verantwortlich ist, der da irgendwie komische Artikel geschrieben hat und ein komisches Buch geschrieben hat und so. Und nicht so, da wurde mal ein Tweet falsch verstanden oder so, sondern da hat sich jemand hingesetzt und hat halt ein Buch veröffentlicht und gesagt, wir müssen irgendwie aufpassen, dass sich da so ein bisschen, klingt so ein bisschen wie Sarrazin damals so am Anfang oder so. Ich weiß nicht mehr genau. Also so klang das für mich aus, ein bisschen vom Hören. Ja, wie viel Schaden der jetzt anrichten kann, I don't know. Dass das irgendwie ein bisschen strange Person in der Politik ist. Muss man vielleicht mal hingucken, was da jetzt genau gelaufen ist. So. Aber ja, ich glaube, Merz sinkt, also steigt nicht weiter im Ansehen, so was ich gesehen habe. So, der wird weiterhin nicht gut gesehen, wenn eher schlechter, wenn er auch bis jetzt noch nicht viel Möglichkeiten hatte, großartig jetzt was zu zeigen. Ne? Ich glaube, AfD-Zahlen sind weiterhin mittlerweile sind Ticken gestiegen, irgendwie 26-24% oder so jetzt, AfD zu CDU. Und ja, mal gucken, das ist auch wieder, da wurde ich auch wieder widerlegt, könnte man fast sagen, so ein bisschen, weil ich habe am Anfang ja auch gesagt, als ich glaube, in meinem Podcast auch erzählt, dass Chiara so meinte, ob das nicht jetzt der AfD so ein bisschen so einen Aufwind gibt, wenn Merz immer gesagt hat, mit uns bleibt die Schuldenbremse und der erste Move, nachdem er gewählt ist, ist Schuldenbremse, kippen wir. Also quasi diese Unehrlichkeit im Wahlkampf. Naja, so. Ja. Ne, wir finden, keine Ahnung, diese ganze grüne, rote Politik scheiße und jetzt machen sie viele Dinge davon, weil sie sagen, ja, irgendwie sind die doch sinnvoll gewesen, vielleicht anders und so, aber die AfD hat halt gute Möglichkeit, das jetzt zu spielen und zu sagen, ja, guck mal, ihr habt gedacht, ihr könnt das wählen und dann kriegt ihr irgendwie die unsere Politik, aber ohne braunen Schleim, so ungefähr. seht ihr, was ihr davon habt? Ihr müsst doch irgendwie das Original wählen. So wirkt es vielleicht ein bisschen. Ja, und das Letzte noch, gestern, das war ja noch spannend, oder was vorgestern, wurde jetzt die AfD als Gesamtes, als gesichert rechtsextrem eingestuft vom Verfassungsgericht. Verfassungsschutz. Ja, Verfassungsdienst. Ja. Danke, Verfassungsdienst.
Ich habe heute Verfassungsdienst. Das ist wieder Pausenaufsicht. Müll sammeln.
Ja, genau. Und da haben die Leute halt wieder gedacht, so, ne, jetzt ist das vielleicht nochmal Wasser auf die Mühlen des Parteiverbots, wie man da jetzt nochmal zu stehen möchte. Es bleibt weiterhin dabei, CDU und ich glaube sogar auch SPD sagen, ja, es kann, also ich glaube gar nicht, dass sie das irgendwie blöd finden im Zweifel, weil im Zweifel schalten sie da relativ einfach ja auch Konkurrenz aus. So. Aber ich glaube, die wollen das nur anstoßen, wenn sie sich halt 100% sicher sind, dass sie das auch durchkriegen, so, weil, also verstehe ich auch, dass man
das
so. Hast
du einen Versuch, ne, wenn es nicht passt, dann,
genau. Dann hast du noch mehr verkackt im Zweifel, so, ja, ne? Ja. Und ja, die AfD hat sich in dem Zuge an Vans gerichtet und hat irgendwie Vans angetwittert und hat gesagt, yo, Bro, hilf mal, unsere Meinungsfreiheit hier wird eingeschränkt, klagen jetzt dagegen und so. I don't know. Ich, keine Ahnung. Ich, also, hab den natürlich den Bericht nicht gelesen. Das
ist er öffentlich mittlerweile? Das war ja so ein bisschen das Thema, so dass es einen Bericht gibt, aber keiner weiß, was drinsteht. So.
Ja, ich weiß nicht, ob er öffentlich ist. I don't know. Ich könnte mir vorstellen, nicht, also bestimmt nicht komplett, weil da bestimmt Datenschutz, also das, ich glaube, das kannst du nicht so machen. Ich glaube, du müsstest wahrscheinlich irgendwie ein paar Sachen schwärzen, aber vielleicht gibt es so ein Exzerpt oder sowas davon.
Ja, ja.
Aber ja, keine Ahnung. In mir sagt was, dass sozusagen so Staatsorgane wie Polizei und Co. natürlich nicht immer alles richtig machen und man auch die Polizei kritisch sehen muss und so weiter und so fort. Das zeigt sich mal wieder bei irgendwelchen Übergriffen und keine Ahnung was. Aber ich irgendwie nicht in einem Land leben will, wo ich grundsätzlich den Organen misstraue. So, also dass ich will nicht durch die Straßen gehen und sagen, oh, ein Polizist oder der Verfassungsschutz, die machen ja eh nur whatever. So, das irgendwie finde ich, also will ich so gar nicht denken. Ne? Vielleicht ist das naiv und so, aber und deswegen würde ich erstmal sagen, jo, das wird schon legit sein. Und dann denke ich mir, wenn eine gesamte Partei so eingestuft wird, dann sollte man sich schon mal Gedanken machen, irgendwie so, auch als Wähler. Also ich frage mich, wann dann der Punkt ist, wo dann, also ich bin mir sicher, das wird Wähler nicht umstimmen, auf keinen Fall. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, ne, keine Ahnung, als Grün, CDU, whatever, Grün, SPD oder keine Ahnung, Wähler, wird auf einmal rauskommen, so, yo, die Grünen sind jetzt irgendwie Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, dann habe ich das Gefühl, dass ich zumindest sagen würde, yo, das ist doch eine relativ interessante Neuigkeit. Das ist nicht so wie, da hat mal irgendein Minister aus Versehen Heil Hitler genuschelt oder so, keine Ahnung, sondern da ist ja irgendwie eine gesamte Partei jetzt länger beobachtet worden. Ja, und ob ich jetzt dann den Verfassungsschutz unterstellen würde, das ist so deren, die müssen ja auch das mal sagen, weil die CDU und die SPD haben das jetzt so beauftragt oder whatever. Weiß ich nicht, glaube ich, würde ich nicht tun. Ich glaube, ich würde dann schon mal denken, shit, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen hinterfragen, was ich da gerade oder was ich da so gewählt habe. Aber vielleicht ist es auch einfach zu schwer, sich da reinzuversetzen in diese Gebiete sozusagen, diese Regionen.
Ja, ich glaube, es ist halt so, für die Leute, die eh schon positioniert sind, ist das quasi wie so eine Art wie so eine Art Kriegserklärung, glaube ich. Das ist halt so ein bisschen nach dem Motto, ah, wir wussten es immer schon, ihr seid gegen uns. So. Ich glaube, das wirst du auf der einen Seite als Reaktion sehen. Du wirst wahrscheinlich auch Leute haben, die sagen, okay, wait a second, vielleicht gucke ich da nochmal drauf. Und ich glaube, für die Leute ist es halt spannend, dann auch irgendwie nachzuvollziehen, so, hey, was ist denn jetzt da so, also was ist da genau gelaufen? Ich glaube, das wird solche geben, die dann Anspruch haben auf, hey, ich muss es jetzt auch irgendwie verstehen, so was habe ich übersehen, so auch als Selbstreflexionsmechanismus. Deswegen bin ich super gespannt, wie gesagt, null mitbekommen und da jetzt auch so ein bisschen die Argumentationslinie dann auch zu sehen. Weil ich glaube, das ist das, was manchen Leuten, die so ein bisschen mehr dann auch denken und nicht nur einfach sagen, okay, ich nehme das jetzt so hin, dass die dann auch für sich entscheiden, okay, wait a second, was habe ich übersehen? Und das bin ich mal gespannt, was da so die Kette der Logik ist quasi.
In der Pressekonferenz war die Kernaussage, glaube ich, dass was das Hauptaugenmerk ist oder was der quasi der klare Kicker hinzu, wir stufen sie so ein, war quasi der Umgang mit Migration sozusagen. Also ich glaube, es ging nicht um die anderen, also es ging nicht um, welcher Minister hat mal aus Versehen was gesagt oder ne, jetzt das Höcke-Beispiel oder whatever, wie ihr Europa seht. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen egal oder euer Familienbild. Ja, ja. Ich glaube, es geht mehr um dieses, wie gehen wir mit Menschen um, die halt quasi nicht deutsch sind. So und wie extrem gehen wir mit diesen vor und wie, was schreiben wir da auch und wie verhalten wir uns und was ich nur gelesen habe, ist, dass auch im der Verfassungsschutz quasi bei dieser, weil das ist quasi die höchste Einstufung, die du geben kannst sozusagen für eine politische Partei sozusagen und auf diesem Schritt, wenn du begründeten Verdacht sozusagen hast, dass es sein könnte, darfst du quasi auch abhören und so, also darfst quasi auch nicht öffentliche Sachen dir anhören und angucken sozusagen, weil, also ne, Argumentation ist natürlich, wenn du sagst, da plant jemand einen rechtsradikalen Umbruch für Deutschland, dann wäre es ja doof, wenn du als Staatsschutz sagst, ja, aber leider dürfen wir das nicht verhindern. Ne? Dann würden wir alle schreien, wie konnte man das nicht sehen, sozusagen, wie bei so Terrorangriffen und so. Und deswegen, also ich glaube, deswegen wird das nicht komplett öffentlich gemacht, weil das ist wahrscheinlich dann nicht rechtens, sondern es ist wahrscheinlich dann irgendwie intern, wo man natürlich kritisieren kann und sagen kann, yo, wie soll man das sonst nachvollziehen? Aber ich glaube, das, wie soll ich sagen, wie man das jetzt nennt, ob ich jetzt als Bürger zu dem Entschluss komme, das, was wir in den Wahlprogrammen oder in den Wahldiskussionssendungen von Weidel und so gehört haben, ob man das jetzt klar rechtsextrem nennt, ob man das ausländerfeindliche Politik nennt oder wie auch immer. Keine Ahnung, bin nicht ich der die Kriterien anlegt. Aber ich finde es schon ganz spannend, dass sie nach den vom Verfassungsschutz angelegten Kriterien anscheinend eine begründete Sorge sozusagen darin haben, dass es so, also ja, ein bisschen back to the not-so-good-roots geht. So, genau. Deswegen müssen wir nochmal genauer reinlesen, aber das war auf jeden Fall so ein bisschen das Hauptargument, der Umgang mit Migration und mit Menschen anderer Herkunft, die nicht menschenrechtskonform sozusagen sind. So. Aber wie immer kannst du bei sowas wahrscheinlich sagen, also Menschen, die jetzt die AfD verteidigen, werden wahrscheinlich sagen, naja, Menschenrecht, dies, das, wie legt man das jetzt aus, ne? Was heißt jetzt genau Menschenrecht und das, so, also deswegen meine ich, du wirst, glaube ich, wenig Leute überzeugen, die nicht vorher schon quasi wankend waren und ich, irgendwie habe ich das Gefühl, dass so extreme Parteien, ob es jetzt links oder rechts ist, wenig von Menschen gewählt werden, die wanken, so, weißt du, ich glaube, das könnt ihr mir vorstellen, dass man dann schon relativ klar in seiner Position ist und könnt mir vorstellen, die Leute, die wanken, wählen dann eher die harmloseren Äquivalente, dann wählt man halt irgendwie wieder CDU, SPD, Grüne, FDP, wie auch immer. Und wenn ich dann aber relativ fest drin bin und ob die Leute dann da so schnell rausgeholt werden durch sowas, wenn du eh schon quasi, wenn dein Glaube in diese Partei oder wenn da eh schon das Narrativ ist, glaubt nicht den Staatsmedien, glaubt nicht dem, ne, so, das ist ja das, was gerade in Amerika so ein bisschen mit Trump, mit den Richtern und so auch passiert, also ob, ne, auch da, wer bin ich von hier, das alles zu beurteilen, welcher Richter da zu Recht irgendwie in Zweifel mal untersucht wird oder nicht, aber auf jeden Fall ist es immer dieses, wir sorgen zumindest für Misstrauen in Staatsdienste in irgendeiner Form und
gerade deswegen habe ich halt gedacht, klar, du kannst auch sagen, du machst es, also im Grunde genommen ist ja die Annahme, dass es relativ quasi intentionsfrei ist. Also man hat, macht seinen Job, man sagt halt, man muss halt gucken, ob das verfassungsgemäß jetzt irgendwie passt oder ob jemand sagt, ich versuche die Verfassung zu kippen in irgendeine Richtung. Und dann sagst du halt, hast du einen Kriterienkatalog und sagst halt, habe ich hier irgendwie Indizien, Beweise, was auch immer. Das ist ja erstmal die Grundannahme. Und wenn du dann aber einen Schritt weiter denkst und dir die Frage stellst, okay, wenn man sowas dann veröffentlicht und dann Pressekonferenz dazu hält, dann wäre jetzt die Frage, okay, was hast du da denn wenigstens eine Intention dahinter? Im Hinblick auf, willst du vielleicht auch dann Leuten die Augen öffnen und sagen, hey, guck mal hier. Und da wäre jetzt ja die Frage, was ist da die klügste Strategie, um dann auch erfolgreich, also effektiv auch Leute quasi dann zu überzeugen und sagen, hey, guck mal, das ist jetzt nicht an den Haaren herbeigezogen, was als erstes Argument wäre, so nach dem Motto, ja, das ist ja alles falsch. Gerade jetzt von Leuten, die sagen, ich bin allem gegenüber super kritisch und glaube an nichts quasi. Dann musst du sagen, okay, aber dann musst du den Leuten ja quasi eigentlich was in die Hand geben, was quasi, sozusagen, möglichst unzweifelhaft einfach eine Tatsache belegt und sagt, hier, guck mal, da, Ende. So. Und ich, kann mir halt vorstellen, dass das vielleicht auch einfach, wie soll ich sagen, dass das dann so dieser zweite Schritt eher optional ist, sondern der erste Schritt ist einfach nur zu gucken, okay, wir haben hier einen Auftrag, wurde der umgesetzt, wurde der korrekt umgesetzt, ja, check, und hier ist der Report dazu, fertig.
Ja, ich bin gerade mal auf die Seite des Verfassungsschutzes gegangen, um zumindest mal diesmal auch im Podcast vielleicht so ein bisschen, und nicht erst, dass wir das danach dann checken, sondern also, ne, irgendwie, ich sehe jetzt hier so, ne, die Prüfung erstreckte sich von dann bis dann, wird hier so ein bisschen geschrieben, nach all dem war Folgendes festzustellen, dass in der Partei vorherrschende ethnisch abstammungsmäßige Volksverständnis ist nicht mit der freiheitlich-demokratischen Grundverordnung vereinbar, es zielt darauf ab, bestimmte Bevölkerungsgruppen von einer gleichberechtigten gesellschaftlichen Teilhabe auszuschließen, sie in einer nicht verfassungskonformen Ungleichbehandlung auszusetzen und ihnen damit einen rechtlich abgewerteten Status zuzuweisen. Konkret betrachtet die AfD zum Beispiel deutsche Staatsangehörige Migrationsgeschichte als aus muslimisch geprägten Ländern nicht als gleichwertige Angehörige des durch die Partei ethnisch definierten deutschen Volkes. Noch ein Abschnitt. Diese ausgegrenzte Volksverständnis ist Ausgangspunkt und ideologische Grundlage für eine kontinuierliche Agitation gegen bestimmte Personengruppen oder Personen, mit der diese pauschal diffamiert und verächtlich gemacht sowie irrationale Ängste und Ablehnung ihnen gegenüber geschürt werden. Dies zeigt sich der Vielzahl fortlaufend getätigter Fremden, Minderheiten sowie islam- und muslimfeindlicher Äußerungen von den führenden Funktionärinnen und Funktionären der Partei. Insbesondere die fortlaufende Agitation gegen Geflüchtete bzw. Migrantinnen und Migranten befördert die Verbreitung und Vertiefung von Vorurteilen, Ressentiments und Ängsten gegenüber den Personenkreis. Die Abwertung der vorgenannten Personengruppen zeigt sich auch in den pauschalisierenden Verwendungen von Begriffen wie Messermigranten oder in den generellen Zuschreibungen einer ethnokulturell bedingten Neigung zu Gewalt durch führende Mitglieder der AfD. Ja, also hier ist jetzt nicht der wegen Aussage XY wird das gemacht, aber es gibt zumindest so ein bisschen Einblick, weil dieses ne, mit den Messermigranten und so ist, da hat man ja zumindest so ein bisschen im Kopf, wer diese Leute, wer das so gesagt hat. Und scheinbar haben die irgendwie festgestellt, dass das eben nicht nur der rechte Flügel der AfD ist, was man dann mal so ein bisschen vielleicht gesagt hat, sondern scheint so durchzukommen. Und ja, ich muss sagen, ich finde es irgendwie ganz, also ne, unabhängig davon, was jetzt daraus wird, ich finde es irgendwie aus Sicht eines deutschen Bürgers, den wir irgendwie so sind, finde ich es irgendwie ganz cool, zumindest, dass es da ein irgendwie Verfassungsorgan gibt, das halt da zumindest mal drauf guckt. Wenn gegeben ist, dass sie da irgendwie bei allen fair drauf gucken sozusagen, was natürlich jetzt nicht irgendein scheiß Instrument ist, bla bla bla, sondern sie einfach sagen, okay, wir gucken einfach, dass was zumindest ich jetzt in meinem Gefühl schon lange hatte, so bei dem, was man da so manchmal hört, dass man denkt so, hä, seit wann ist es irgendwie okay, auf Wahlplakate zu schreiben, weiß ich nicht, Messer Ali und keine Ahnung was so, ne? Irgendwie ist es doch nicht cool und irgendwie ist es doch in eine Richtung, dass was irgendwie immer egaler wird, was Leute sagen. Und da jetzt mal zu sagen so, yo, stopp, irgendwie dürft ihr euch als Politiker auch nicht alles leisten und ihr könnt nicht alles sagen. Und selbst wenn ihr es jetzt weiter denkt, dann müsst ihr es zumindest cleverer formulieren in Zukunft. Und wenn sie es cleverer formulieren, dann ist es vielleicht auch nicht mehr so schnell zugänglich für die ganzen Menschen in Deutschland sozusagen. Weißt du, dann ist es nicht so catchy, übernehmbar. Und dann sagt man, ah, der ist so edgy, der sagt das noch. Sondern wenn sie jetzt irgendwie rassistisch oder irgendwie scheiße sein wollen, müssen sie es vielleicht verklausulierter sagen. Und das macht es ihnen dann zumindest mal schwerer. So, wo an diese Spielregeln halten sich ja im Zweifel andere Parteien auch. Und vielleicht nimmt man ihnen damit so ein bisschen diesen Vorteil des, uns ist eh alles scheißegal.
Ja, ja,
wir können machen, was wir wollen. Und das finde ich irgendwie okay, dass man das mal so aufzeigt, auch als Warnung für eben andere Parteien. Nicht nach dem Motto, werdet jetzt nicht alle so wie die AfD und scheiß drauf, was ihr sagt, sondern lasst uns mal wieder zurück vielleicht zu so einem politischen Diskurs, der irgendwie ein bisschen mehr vielleicht nicht so polemisierend und so fokussierend auch auf Bevölkerungsgruppen irgendwie geht, weil irgendwie sagt unsere Verfassung, alle Menschen sind gleich und irgendwie ist das nicht so geil, was ihr da sagt.
Auf jeden Fall.
Keine Ahnung. Das sagt so mein Gefühl irgendwie dazu.
Ja, ich glaube, das ist auch wieder so einer der Aspekte, wo man halt merkt, okay, so ein System funktioniert halt nur, wenn du halt auch Kontrollorgane hast. Ne? Das ist halt, also neben der Gewaltenteilung ist das doch dann hier nochmal so eine Art Drittinstanzen, die irgendwie draufschauen und zu gucken, okay, es spielen alle nach denselben Regeln. Und ich glaube, das ist relativ, also jetzt meinem Gedächtnis habe ich jetzt nicht so einen Fall im Kopf, wo das schon mal so deutlich war. Also, dass man diesen Schritt gegangen ist, was natürlich auch nochmal zeigt, wie krass, ich glaube, so die, wie wir schon ein paar Mal gesprochen haben, so die Akzeptanz bei Menschen in Deutschland insgesamt, aber auch so die Akzeptanz im politischen Diskurs ist halt jetzt, also die, was früher noch so verpönt war, so nach dem Motto, bestimmte Weltansichten, wo man sagt, ey, das geht doch nicht, das kannst du so nicht sagen, ist jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, ist okay geworden, also bis zu dem Punkt, wo man sagen muss, okay, das ist nicht mehr okay. Und was, das wäre für mich jetzt auch quasi auch der, wie soll ich sagen, der Wake-up-Call eigentlich für alle Parteien, jetzt nochmal zu sagen, okay, wait a second, so wenn, was auf alles jetzt in den letzten Jahren gelaufen ist, wenn das jetzt quasi das Ergebnis ist, dann ist nochmal jetzt mehr Grund, auch mal zu gucken, okay, wie können wir gewisse Probleme strukturell jetzt lösen, damit eben gar nicht diese Notwendigkeit besteht, jetzt auch in die Extrem zu rutschen. Und ich hoffe auch da eine Prinzip Hoffnung, dass da jetzt sozusagen mehr draus resultiert, außer, okay, das Problem lösen wir nur, indem wir jetzt quasi weiterhin die in diesem Loop des wie soll ich sagen, des Extrems und des Extrembashings bleiben, dass quasi die Extremparteien quasi die also ob es jetzt die linke oder die rechte Extreme ist, quasi die also in Anführungszeichen moderaten Parteien bashen und andersrum, und das ist jetzt eigentlich nur diese Spirale des, oh, alle anderen sind alles sind böse quasi, hin zu, okay, wie kann man jetzt eigentlich wieder den Diskurs lenken, auf was ist eigentlich produktiv, was können wir eigentlich tatsächlich jetzt machen, damit eben die ganze, also ich meine, damit der ganze, also der Nährboden quasi weg ist, ne, damit eben die Frust der Menschen irgendwie, also was auch immer das jetzt auslöst, dann eben weggearbeitet wird, quasi in einem sehr produktiven, fast strukturierten Ansatz, sagen, okay, was für ein Problem haben wir, da muss eine Brücke gebaut werden, die Brücke, okay, Thema ist durch, nächstes Problem, hin, also weg, also ich hoffe, dass es da der Wake-up-Call quasi für alle ist, jetzt okay, das Spiel, das endet halt in keinem guten Szenario, so, du merkst, die Extreme, links und rechts werden stärker, die Mittel werden jetzt auch notwendigerweise drastischer, so nach dem Motto, du musst jetzt auch mal den Weg gehen, den man vielleicht irgendwie in den letzten 40, 30, 40 Jahren nie gegangen ist, irgendwie muss man aus dieser Spirale ausbrechen, das ist, glaube ich, der Punkt,
Ich hatte den Eindruck, dass so ein bisschen diese Abstimmung zu dieser Schuldennummer da zumindest vielleicht ein positives Beispiel sein kann, auch wenn man das natürlich kritisch sehen kann. Also wurden ja auch von allen politischen Spektren, würde ich sagen, positiv wie negativ beleuchtet, dass man sagt, ne, die alte Regierung bringt ja noch ein riesiges Ding durch. Die einen sagen, naja, es ist ja nur die Möglichkeit, Schulden zu machen, noch sind die Schulden nicht gemacht. Das heißt, die neue Regierung kann jetzt immer noch entscheiden, ob sie es machen wollen oder nicht. Wurde tausendmal besprochen. Aber ich habe dann ein Interview von hier Banaschak gesehen, dem grünen Chef quasi, und fand das ganz spannend, weil er so meinte, wie er sich jetzt in der Opposition quasi sieht, weil dann auch so gesagt wurde, naja, genießen Sie jetzt so ein bisschen die Genugtuung, dass jetzt Merz noch zu Ihnen kommen musste, damit er da Zustimmung kriegt und so. Da meinte er, naja, geht nicht so richtig um Genießen, und darum geht's eigentlich gar nicht, sondern wir wollten jetzt hier symbolisieren oder signalisieren, dass wir auch aus der Opposition heraus zwar grüne Politik betreiben, indem wir jetzt eben diese Klimaaspekte irgendwie noch reinverhandeln, aber gleichzeitig auch eben deutlich zeigen, dass man mit uns zusammen Politik machen kann und wir nicht jetzt einfach alles sperren und sagen, ja, nö, haben wir keinen Bock, nee, finden wir kacke. Und da hat er so zwischen den Zeilen quasi ein bisschen gesagt, nicht so wie die Linke vielleicht sich sieht, weil die Linke ja von Anfang an klar gesagt hat, wir wollen nicht in Regierungsverantwortung, so, wir sind jetzt einfach Oppositionspartei, so, was ist natürlich wo man auch sagen kann, das hat denen vielleicht auch mal diesen Aufschub gegeben in der Wahl, in den Wahldingen sozusagen, weil die sich halt super klar positionieren konnten und mussten sich gar keine Türen offen halten, wo die Grünen zum Beispiel, ne, als vielleicht die Partei, die dann als nächstes kommt, immer so überlegen mussten, naja, wie können wir jetzt noch die Tür aufhalten, mit der CDU nachher im Zweifel eine Koalition zu bilden. Ja, ja, ja. Und ich glaube, ja, das fand ich eben ganz interessant, mal dieses Abwägen, so welche Partei sieht sich überhaupt als quasi eigentlich Oppositionspartei und welche Partei sieht sich eigentlich als, eine produktive Opposition, wenn man so will, irgendwie halt zu sagen, klar, das ist natürlich dann dieser Spagat, wir vergessen unsere Punkte nicht, unsere Wählerschaft nicht, weil wenn jetzt die Grünen natürlich alles abnicken, was die CDU und SPD sagen, dann sagen nachher alle, ja, warum sollten wir jetzt die Grünen wählen, wenn das ja auch alles SPD und CDU machen. Und ich glaube, es wird ganz interessant mal zu sehen, wie jetzt also die verschiedenen Oppositionsrollen gespielt werden. Die AfD als Riesenopposition, dann die Linke als relativ starke Opposition im Vergleich zu früher sozusagen. Mhm. Aber AfD eigentlich mit, also stand jetzt gerade noch aussichtsloser Regierungsverantwortung, weil keiner mit ihnen koalieren will. Die Linke mit ziemlich aussichtsloser Regierungsverantwortung sozusagen. Die Grünen mit, potenziell vielleicht, aber auch eigentlich so ein bisschen geschädigt aus der alten Koalition. Bin ich mal gespannt, wie da jetzt so die Positionen sich so verteilen werden. Gucken.
Ja, ja.
Ja, können wir auch Punkte da machen. Also, wie du willst.
Ja, muss auf jeden Fall schnell gehen. Ich glaube, das Letzte, was ich glaube, es war vor schon ein paar Wochen her, was ich mitbekommen habe, war jetzt die neuesten Wirtschaftszahlen und Prognosen. Die sahen jetzt nicht so tutti aus. Mhm. Da bin ich mal gespannt, wie schnell man das so da reißt und wie man das jetzt hinbekommt, ohne zu ideologisch in seine Richtung zu gehen. Weil das ist jetzt unabhängig, glaube ich, was man plant, wenn das Budget flöten geht, im nächsten Jahr das Problem. Und das ist so, da bin ich echt gespannt, wie schnell der Fokus darauf geht tatsächlich, weil das jetzt, glaube ich, mir das Wichtigste jetzt gerade ist, einfach nur Wirtschaft jetzt nicht kollabieren zu lassen. Ich bin gespannt, was da jetzt in den nächsten Wochen tatsächlich auch schnell passiert, hoffentlich.
Auch da, ne, ich versuche ja immer nur, also ich hoffe, das kommt nicht falsch rüber bei dir, ich versuche immer so ein bisschen zu spiegeln, was ich so aus verschiedensten Medien zu konsumieren, versuche es irgendwie so wiederzugeben und versuche so eine Stimmung zu spiegeln, die ich potenziell vermute bei einer Vielzahl von
Menschen.
Und ich glaube, dass man da zumindest bei Lars Klingbeil relativ hoffnungsvoll ist als neuen Wirtschaftsminister. Der ist ja der SPD-Chef und wird Wirtschaftsminister. Und ich habe den Eindruck, der wird relativ positiv gesehen von der Bevölkerung. Und ich glaube, die finden alle ganz cool und als ganz kompetenten Typen vielleicht. Ist zumindest vielleicht was, wo man nicht vorher von der Personalie schon sagt, oh Gott, mit dem kann das wirtschaftlich gar nichts werden, ohne jetzt die Kompetenzen zu kennen, aber da ist man zumindest einigermaßen hoffnungsvoll vielleicht. So wie bei Verteidigung bleibt ja irgendwie Pistorius, auf den sich ja alle irgendwie ganz gut einigen können und so. Also ich glaube, so ein paar Ministerposten, da sind die Leute irgendwie ganz positiv gestimmt. Es gibt auch irgendwie einen, weiß ich genau, auch, also um auch was von der CDU zu sagen, irgendeinen engen Vertrauten von Merz, der in die CDU, also der quasi in irgendeinen Posten gehoben wurde, ich weiß nicht genau in welchen, von dem aber auch die ganzen SPD-Leute sagen und so, das ist ein super cooler Typ, so, also das ist ein kompetenter Typ und so, dass der da sitzt. Also, ja.
Grundtenor ist so ein bisschen, es ist so, man hat sich zusammengebracht, man ist zusammengekommen, man hat irgendwie einen guten Start erwischt in der Hinsicht.
Ja, würde ich schon sagen.
Plus mit den Grünen eventuell keine, wie soll ich sagen, Pauschal-Opposition, sondern eher ein hey, mit uns kann man reden.
Ja. Nur das einzige Wichtige ist, glaube ich, noch, nur Merz wird, glaube ich, von allen immer noch nicht so gut gesehen. Das ist halt wirklich so ein bisschen das Blöde, dass du quasi, also wenn man es jetzt mit Fußball vergleicht, so, dann nennt man so Trainer immer so lame Ducks und so. Also dass du quasi schon so da jemanden quasi hast, der von Anfang an super niedrige Zustimmungszahlen hatte.
Ja.
Und ich glaube, es ist schon deutlich einfacher, wie das jetzt bei Scholz war. Der war ja dann auf einmal im Vergleich, also bei der letzten Wahl, war der ja auf einmal im Vergleich zu seinen Gegenkandidaten auf einmal so, hat er so einen Raketenstart hingelegt und eigentlich hat sich das Volk so gefreut auf Scholz, so im Vergleich zu den anderen, war so, cool, let's Scholz it. Und dann baust du halt so langsam ab und so, ne? Dann ist es, glaube ich, angenehmer als Kanzlerkandidat da zu starten, als am Anfang jetzt irgendwie am Boden zu starten und dann zu sagen, jetzt muss ich erstmal allen beweisen, was ich so kann, weil in der Politik ist das ja nicht so einfach, so schnell Ergebnisse zu liefern und zu zeigen, hey, guck mal, stimmt doch mir zu. Und das ist so ein bisschen meine Sorge, dass wenn er sich jetzt halt da zwei, dreimal ein bisschen doof vergreift und da irgendwie einen komischen Move macht oder auch nur komisch dargestellt wird, wenn er gar nicht sozusagen was dafür kann, aber einfach, wenn die Medien sich jetzt sozusagen wie ein Fußballtrainer die falschen Ergebnisse zitieren, dass er dann einfach super schnell wackelt und das würde halt die ganze Koalition dann wieder und die ganze Politik von Anfang an irgendwie nervig machen. So, deswegen hoffe ich, der kriegt sich irgendwie am Riemen gerissen und kann sich einigermaßen da jetzt positionieren, wie er es in den ganzen Wahlarenen gemacht hat und irgendwie diese Europa-Weltpolitik zumindest irgendwie, da hat er sich ja relativ klar positioniert, dass irgendwie da, dass er sich damit so auszeichnen kann und dann nachher sagen kann, guck mal, mit mir kriegt ihr irgendwie das starke Europa, seht hier, ich bin hier mit Macron und wir schütteln Hände, dass Trump blaue Flecken an den Händen hat das kann euch die AfD nicht bieten sozusagen, so hey, eher wir, guck mal, das hier können wir machen und nicht dieses, ne, wie du auch gesagt hast, unser größtes Ziel ist, dass die AfD wieder klein wird. Ja, halt's Maul. Sag doch das nicht, sag nicht die ganze Zeit AfD, AfD, AfD. Das bist wie so, denk nicht an den blauen Elefanten, so im wahrsten Sinne des Wortes. So, sondern mach jetzt coole Sachen, Mann.
Ja, da bin ich mal gespannt, wie, das hat immer diese coolen Dynamiken gehabt, also was heißt cool, also man hat Dynamiken gehabt zwischen den, wie soll ich sagen, den führenden Industrienationen in Europa und dann halt immer so den inoffiziellen Lead quasi, wo Merkel ja auch oft jetzt, also was heißt oft, die war ja eigentlich, war klar, dass die so ein bisschen den Vorstand quasi stellt, so als Person. Und jetzt ist Macron so ein bisschen an der Reihe, so hat man so das Gefühl.
Und der jetzt auch durch ist, ne? Oder? Bitte? Der geht doch jetzt auch, oder?
Ich glaube nur ein bisschen.
Zehn Jahre sind doch jetzt rum, oder? Nicht?
Er ist schon durch, ja. Ich weiß nicht sicher, diesen kleinen Move da mit,
Stuff, ne?
Ja. Mit der Verlängerung. Und ich weiß nicht, was das für ihn bedeutet, ehrlich gesagt. Aber unabhängig jetzt, also oder abhängig davon wäre es spannend für mich jetzt zu sehen oder insgesamt zu sehen, was ist Merz quasi der inoffizielle neue Lead? Oder macht Macron jetzt noch ein bisschen weiter und ordnet er sich so ein bisschen unter? Machen die das so im Duo? Oder kommt jetzt jemand komplett anders und sagt jetzt, hier, ich
mach jetzt auf jeden Fall immer Polen genannt. Also wird es immer so gesagt, so hier Deutschland, Frankreich, Polen und, ich weiß gar nicht, irgendein Land noch, ich habe vergessen, welches war, so die müssen jetzt die starke Führung übernehmen. Mhm. Aber ich weiß ehrlicherweise gar nicht, wer Präsident, Kanzler, Chef von Polen
ist. Ja, ich weiß nicht, ob die gut zusammenpassen. Ich glaube, die matchen nicht so. Also
ich weiß es überhaupt nicht.
Also ich glaube so von der, ja.
Ja, von der früheren Geschichte her würde ich auch sagen, aber ich weiß nicht, wie es jetzt sich gerade so entwickelt hat, so in den letzten 2 Jahren, ob jetzt Polen so sagt, mit Russland und so, okay, ist halt irgendwie egal, was früher war, wir müssen jetzt irgendwie gucken, dass wir hier, ich weiß
Polen nicht. Hat eine ganz interessante Position im Vergleich. Also du hast auf der einen Seite hast du so, ich glaube, Slowakei und Ungarn, die sind dann eher so die Außenseiter gerade in Europa, was deren Haltung angeht. Die sind auch so ein bisschen so zwischen den Lagern, könnte man sagen. Mhm. Also zwischen Russland und Europa so. Und sind nicht sehr klar positioniert. Polen hingegen ist auf der einen Seite super klar positioniert, pro Europa, aber auch gleichzeitig, was viele so, ich sag mal, also die Hauptströmung in Europa angeht, war Polen immer so derjenige, der gesagt hat, so lasst uns alle in Ruhe. Zum Beispiel, was jetzt über Migrationspolitik angeht, die haben halt die Grenzen zugemacht, haben dann gesagt, okay, wir schießen Leute im Zweifel so auf eine ganz knallharte Linie gefahren und sagen so, wir wollen halt niemanden aufnehmen. So, Pech. Und das war halt so das war jetzt nicht so der Kurs, den du aus Frankreich und in Deutschland zum Beispiel kannst. Ja. Was das angeht, passt es wiederum nicht so hundertprozentig. Ja. Aber was Russland angeht, schon. Also deswegen finde ich Polen halt eine interessante Konstellation, weil es halt nicht dieses, wir übernehmen 1:1 alles, sondern die haben sich so ein paar Sachen rausgepickt, die sie gut finden, ein paar Sachen nicht. Mhm. Und die sind jetzt auch wirtschaftlich gesehen halt einfach in einem guten Zustand. Die in den letzten Jahren relativ gut, ist relativ gut gelaufen. Und ich glaube, deswegen, die positionieren sich gerade als so verlässlichen Partner, wenn es um die, ich sag mal, die Sicherheitspolitik angeht, sind die relativ klar, nicht so wie eben andere osteuropäische Länder, aber was andere politischen Dinge angeht, sind die halt eher so, dann doch nicht. Und deswegen bin ich gespannt, wie das funktioniert und harmoniert insbesondere, weil es zum Beispiel auch jetzt mit, ich glaube, mit Merz jetzt auch nicht so 100% passen würde. Also sie sind, glaube ich, auch nicht 100% einig, aber das ist super spekulativ gerade, nur interessant, wie wieder die Dynamik dann sich rauskristallisiert. Oder ob das vielleicht auch jetzt in der Move ist, wo man sagt, okay, man hat das nicht den Natural Leader, also nicht die Person, die jetzt einfach aus irgendeinem Land kommt und einfach, ne, wo es einfach irgendwie klar ist, oder ob dann vielleicht nicht die quasi die europäischen Organe plötzlich wieder an Relevanz gewinnen, die jetzt so ein bisschen gerade, wo man jetzt einfach nicht weiß, okay, wer hat welche Rolle auch, ne? Wer spricht jetzt gerade? Spricht jetzt eben ein Staatschef oder spricht jetzt eben die Staatengemeinschaft quasi, Persona von der Leyen und so weiter. Mhm. Und das finde ich ganz spannend, weil es eben nicht mehr so klar ist, wie es in der Vergangenheit doch mal war.
Ja, was ich noch, letzter Punkt dazu vielleicht, was ich noch irgendwie spannend fand und aus meiner pseudo-europäischen Brille irgendwie ganz, ganz cool und heilsam fand, war irgendwie mit Großbritannien, dass die jetzt irgendwie auch einigermaßen cool waren in den letzten anderthalb Jahren so. Also cool aus meiner Sicht halt, ne? Also, dass man da halt so gemerkt hat, okay, irgendwie so, ne, keine Ahnung, Zelensky wird im Weißen Haus irgendwie rausgeschmissen, dann kommen sofort Macron und, ich habe den Namen vergessen, vom britischen Premier, und sagen so, yo, kommt zu uns, und dann kommt auf einmal Erdogan noch aus der Ecke und hält den Regenschirm und so, und denkt man so, irgendwie vielleicht ist dieses, was wir damals in Geschichte gelernt haben, so gemeinsame Feindbilder, schützen, packen einen irgendwie zusammen, ist vielleicht nochmal so ein Wiederbelebungs- und so ein die Bedeutung und Wichtigkeit von Europa wird geschürt oder wird gezeigt und macht es im Zweifel auch zum Beispiel in Großbritannien leichter, wenn sie das wirklich durchziehen, wenn sie es wirklich wollen. Da gab es ja irgendwie so Volksabstimmungen auch so, die irgendwie gesagt haben, yo, eigentlich sind da jetzt mittlerweile auf jeden Fall irgendwie über 50% dafür, dass man wieder ein europäisches Land, also wieder zur EU gehört in irgendeiner Form. Ob es kommt, ist scheißegal, aber das macht es zumindest der Regierung vielleicht leichter, ohne zu sagen, ja, wir ziehen jetzt den Schwanz ein und kriechen irgendwie zur EU zurück, kann man jetzt so sagen, unter den neuen Gesichtspunkten, die es damals vor Brexit, keine Ahnung, 2012 oder so, nee, ja, 2014, 13, keine Ahnung, die gab es noch nicht, aber jetzt unter neuen Gesichtspunkten müssen wir als Europa und deswegen wollen wir jetzt dieses neue Organ oder das wieder stärken und so. Keine Ahnung, das ist irgendwie noch so eine Hoffnung, die ich da so ein bisschen in mir habe. Und da sieht man zumindest so ein bisschen Anzeichen, also auf der sehr oberflächlichen Ebene sieht man da ein bisschen Anzeichen für, wie es natürlich hinter den Kulissen ist und ob da wer mit wem kann und I don't know, so, ne, aber
ja, was ich super geil finde, irgendwie zu beobachten an Großbritannien ist, wie sagt man das? Erinnerst du dich noch an wie hieß sie denn? Theresa irgendwas mit dem Salatkopf?
Thatcher?
Nee, die eine Premierministerin, die irgendwie so 30 Tage nur überstanden hat.
Weiß ich nicht.
Auf jeden Fall, was in den letzten Jahren Großbritannien so interessant ist, die schaffen es halt nicht irgendwie Premierminister länger als gefühlt paar Monate irgendwie im Amt zu behalten, weil es innenpolitisch irgendwie so instabil geworden ist, dass du quasi, und das war dieser Joke halt mit diesem Meme halt, wo sie gesagt haben, was hält länger, die DPM oder halt dieser Salatkopf, bis er dann wegschimmelt so. Und Salatkopf hat gewonnen. Das heißt, es ist ein Beispiel, aber und auch wenn du jetzt gerade so schaust, wie die Zufriedenheit ist mit, ich glaube, Kramer heißt er oder so, oder Karma.
Ja,
das
kann sein.
Karma,
ja, sowas. Ja, irgendwas.
Aber auch da, ne, es ist halt nicht so, dass du sagst, okay, da ist so, also sozusagen, da ist so, das ist also ein bisschen dieses ähnliches Dilemma, was du jetzt mittlerweile fast jedem europäischen Land hast. Du hast auf der einen Seite halt den, ich sag mal, typischen nach Europa gerichteten Charakter.
Starmer,
nachzuliefern, ja. Starmer. Der jetzt so ein bisschen, also wie gesagt, ne, so mit Macron und Co. aligned ist, ne, und eben diese Schiene fährt. Und hast du innenpolitisch hast du trotzdem dann den Druck, ne, dass du halt eben die Oppositionsparteien, ob das jetzt eine Le Pen ist, ob das eine AfD ist oder in anderen Ländern gibt es noch andere Parteien. Und das ist leider an einem Punkt, wo du sagst, okay, das ist halt nicht mehr so, wie soll ich sagen, es ist halt wie so ein bisschen so ein relativ enges Rennen jeweils. Und das ist das, was, glaube ich, super spannend jetzt wird in den nächsten Jahren. Das ist halt so ein bisschen, das ist auch der Druck, der glaube ich, innerhalb Europas Europa kippen lassen kann, ist, wenn du jetzt merkst, dass zum Beispiel das Niederlande, du hast das jetzt in Österreich, hast du in Ungarn sowieso, also du hast halt immer mehr Länder, wo du merkst, okay, die sind halt jetzt auf die andere Seite, in Anführungszeichen, wenn du es vereinfachen willst, es gibt zwei Seiten, dann hast du eben auf die andere Seite, die sind schon gekippt. Und jetzt hast du halt quasi noch mit Frankreich noch ein Land. UK ist auch relativ fragil, aber halt noch in der auf der Seite, in Anführungszeichen. Mhm. Und Deutschland hast jetzt auch mit der AfD halt eben quasi nochmal die Situation geschaffen. Und es kann halt, also und das auf der einen Seite hast du halt, ne, auch mit Italien halt eher so pro USA jetzt gerichtet. Und ich bin gespannt, wie diese Balance sich hält, ob da die Länder es schaffen, quasi halt da auch mit ihren Entscheidungen auch das Richtige zu tun, dass eben die Völker jeweils dann auch sagen, okay, wir voten halt nächstes Mal nochmal für dich. Oder ob das jetzt eben kippt und ich glaube, UK ist super fragil an der Stelle, im Vergleich zu allen anderen noch, also selbst im Vergleich zu Deutschland, weil die es irgendwie nicht hinkriegen, doch ihre Premiers da irgendwie länger im Amt zu behalten, weil es halt eben nicht so, also aus meiner Wahrnehmung jetzt nicht so ein, nicht so ein safes Ding ist irgendwie.
Ja, ja, das war es dann noch ganz interessant zu war, dass, was jetzt mir da wieder so ein bisschen Hoffnung geben könnte, also ohne zu sagen, was jetzt du gut oder schlecht oder was auch immer einordnest, aber was ich irgendwie noch ganz cool fand, war, als Gegenbeispiel sozusagen dazu zu hören, dass in Kanada jetzt eigentlich ja auch sozusagen die eher rechtskonservative Partei sozusagen immer stärker war und jetzt aber durch dieses Trump-Kanada-Ding hat quasi die Partei von Trudeau auf einmal wieder, die Liberals, glaube ich, heißt die da auch oder so, ne, auf einmal total gewonnen, weil die sich so klar positioniert haben und so weiter und so gesehen haben, wo die halt vorher vielleicht gesagt haben, ey, wir finden Amerika vielleicht ganz cool, haben sie jetzt gesagt, ah, das Amerika finden wir aber nicht so geil, wie die mit uns umgehen gerade quasi, so diese stolzen Kanadier vielleicht, haben dann auf einmal gesagt, ja, nee, finden wir noch nicht so geil und weswegen dann auf einmal dieser Nachrückkandidat von Trudeau jetzt irgendwie dann doch wohl relativ gut wieder dasteht. Und ich glaube, das ist bei Macron gerade auch so ein bisschen so gewesen, als diese Kampfabstimmung da war, dieses merkwürdige, dieser politische Move, den ich nur so halb verstanden habe, waren ja die Zahlen auch, glaube ich, für Macrons Partei ziemlich schlecht. Ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, aber ich könnte mir vorstellen, dass auch er mit seiner Position gerade einfach ohne Inhalte zu beurteilen, einfach dadurch, dass man ihn viel sieht, dass er Hände schüttelt da und so. Ich glaube, das gibt einem einfach viel Aufwund. Also ich könnte mir vorstellen, dass man einfach, also es ist jetzt sozusagen diese fragilen, wenn man sie so nennen will, so fragile Demokratien gerade oder fragile, nee, nicht Demokratien, aber fragile, wen wollen wir eigentlich wählen? Nummern quasi Länder, dass da jetzt gerade die Parteien, die jetzt gerade noch an der Macht sind sozusagen, profitieren können, weil die einfach die Chance haben, sich jetzt so klar zu positionieren. Und man glaubt dann im Zweifel eher jemandem, der jetzt sagt, wir liefern jetzt morgen Raketen in die Ukraine, dass sie die Ukraine unterstützen wollen, weil er jetzt das unterschreibt sozusagen. Und dann, wenn man diese Meinung gut findet, dann findet man das cool. Anstatt dann vielleicht eine AfD, die dann sagt, wir sollten das und das und das alles machen. Dann hat man irgendwelche Forderungen im Raum und dann weiß man nicht, ja, die kommen in 4 Jahren vielleicht. Und who cares? So. Da ist so ein händeschüttelndes Bild. So witzig das ist, aber so ist es ja gerade in der Politik. Da auf einmal denken alle, Erdogan ist der coolste Buddy, wenn er einmal dieses Regenschirmbild hält, sozusagen. So funktioniert ja gerade so ein bisschen Wahrnehmung in der Öffentlichkeit. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass es eben nochmal eine Chance ist für die jetzt gerade an der Macht seienden Parteien, sich nochmal zu stärken und erholen an dem sozusagen dann, Feindbild ist ein zu starkes Wort, bei Amerika vielleicht, aber zumindest an diesem, ne, die Amerikaner sagen, Europa, oder Vance sagt da, ne, im Signal-Chat, Europa ist irgendwie die größte Gefahr und Europa stinkt, so, und dann kannst du dich natürlich relativ gut und klar positionieren, dann kannst du halt sagen, yo, so machen wir es nicht, und das finden dann ja im Zweifel auch so Menschen von der anderen Seite, wenn wir es jetzt eben so genannt haben, vielleicht auch ganz gut, wenn man da so einen starken Führer hat, der jetzt so klar sich abgrenzen kann. Und das wird ihm gerade einfach leicht gemacht, da gute Kante zu zeigen zu Ländern, die es halt relativ, also ich würde sagen, nicht smart spielen, rhetorisch sozusagen. Das macht halt Europa gerade relativ einfach, sich gut dazustehen, ohne dass sie viel machen müssen. Also ich habe das Gefühl, wenn man so Umfragewerte sieht, Europa ist gerade ein total beliebtes Gegend sozusagen, weil da scheint gerade alles irgendwie in Ordnung zu sein, aber eigentlich hat sich nicht viel geändert hier. Es ist einfach nur, dass überall anders ganz viel Shitshow ist sozusagen und wir es noch einigermaßen gehandelt kriegen vielleicht. Oder man sieht es einfach nicht so.
Ja, ich glaube, da komme ich zurück zu meinem Punkt vorhin. Da musst du halt, also du kannst jetzt quasi einen einfachen Move, indem du sagst, guck mal, die sind voll doof. So, ich grenze mich ab und damit gewinnst du quasi erstmal so an Ansehen. Aber dann musst du halt schauen, dass du quasi, wenn du sagst, die anderen sind doof, weil es auch da vielleicht einfach unterschiedliche Perspektiven auf Thema Wirtschaft, Welt und so weiter geht, dann musst du auch gucken, dass du einfach mit deiner Perspektive auch dann quasi auch in ablieferst im Hinblick auf, okay, wir haben diese Position gewählt, cool, aber jetzt geht's auch entsprechend gut, jetzt funktioniert trotzdem der Rest so und Infrastruktur, Wirtschaft und Co. läuft halt an, ne? Das ist jetzt, ich glaube, deswegen komme ich wieder auf den Punkt zurück, ist so, du kannst halt eine Weltanschauung für dich definieren, das ist erstmal kein richtig oder falsch und da muss aber halt auch diese funktionieren, das ist so ein bisschen wie wenn du sagst, ja, okay, ich habe hier jetzt irgendwie ein ganz innovatives neues System geschaffen, ja, dann muss das aber auch, da muss das auch funktionieren. Das darf nicht schlechter sein als das alte System. Da bin ich gespannt, wie schnell man da jetzt auch das Ruder einfach rumreißt, weil es einfach da, ne, daran scheitern könnte am Ende des Tages. Also könntest du sagen, hier moralisch gesehen alles tippitoppi, aber wenn halt am Ende des Tages die Leute keinen Job haben, so ein Quatsch, ne, wenn es sowas hinausläuft, dann ist halt, dann hilft dir Moral halt nicht. Dann kannst du nicht sagen, ja, aber guck, ihr seid die besseren Menschen. Hungern ist okay, fast macht doch eh jetzt jeder. Das ist voll wichtig.
Ja, das ist ja ein bisschen das, was wir, glaube ich, vorletzte Woche oder so, glaube ich, auch nochmal so ein bisschen über Amerika so ein bisschen hin und her gelabert haben mit, am Ende zählt halt dann das, also den Menschen da und den Wählerinnen und Wählern wird es völlig egal sein, was jetzt Europa sagt und was die alles Tolles da sehen und nicht sehen. Aber wenn Trump es nicht hingekriegt hat, ist so einfach gesagt, wenn Amerika es nicht hingekriegt hat, dass sozusagen die Geldbeutel gefüllter sind oder sonst irgendwas,
ja,
dann
ja.
tickt halt die Uhr. Und irgendwann kannst du dann halt noch so sehr sagen, ne, America first und wir sind jetzt die Geilen und guck mal, wie ich hier ja. alle ausspiele. Wenn die Ergebnisse nicht stimmen, irgendwann glaubt dir die Storyline halt keiner mehr. Und das ist halt an Europa,
Exakt,
als Europa ja. genau das Gleiche,
Exakt, ja.
nur halt ein anderes, du spielst halt ein anderes Spiel oder ein anderes Thema vielleicht so ein bisschen. Ne?
Exakt, ja. 100%. Ja. Das ist, ich glaube, bei Menschen, am Ende des Tages sind wir Menschen super, es ist einfach gestrickt so. Wenn du es dir gut geht, persönlich, dann bist du happy. Dann hinterfragst du viele Dinge auch nicht, weil du einfach keinen Grund hast, sicher Sachen zu hinterfragen. Und sobald es, glaube ich, anfängt, einem schlecht zu gehen, persönlich, oder auch die Wahrnehmung einfach da ist, dass man das Gefühl hat, es geht einem schlechter, dann fängst du an, den Schuldigen zu suchen. Das bist natürlich nie du, das bist immer die anderen, das ist immer die Politik. Und dann guckst du halt natürlich, ja, Scheiße. Wer hat das verbockt hier? Warum geht es mir so schlecht?
Sieht man ja vielleicht auch so ein bisschen an der Wahlbeteiligung, ne? Oder wenn ich es bei mir selber auch wahrnehme, ne? Als wir wählen durften, so mit 18 dann, oder mit, ich glaube, wir hatten sogar auch irgendeine Europawahl mit 16, glaube ich.
Ja, ja,
ich glaube, wir
ja.
durften vorne irgendwie. So, und also ich glaube, wenn wir jetzt unseren Podcast vorspulen, auch von vor 5, 6 Jahren, weiß nicht, wann wir angefangen haben, dann werden da sehr viele Aussagen sein mit, ja, keine Ahnung, Politik juckt mich irgendwie auch nicht,
ja,
und man ist
ja,
irgendwie
ja.
unpolitisch und man, ja, was man nachher wählt, ist auch so ein bisschen egal. Und so war das ja, also so war das für mich mit 18 auch, dass ich so dachte, ja, ist doch eigentlich alles okay. Soll einfach ja, so weitergehen, ja. keine Ahnung, ich will einfach irgendwas, ist am Ende egal, alle sind irgendwie cool, alle sind okay, alle haben so ihre Punkte, keine Ahnung, so. Und Stichwort wahrgenommene, einem geht's wahrgenommen schlechter, so, ne, ich glaube, bei uns beiden ist es jetzt mit unseren Jobs und so weiter, wir spüren das jetzt nicht so direkt sozusagen, diese Auswirkungen, aber wir sehen zumindest, wir spüren die Wahrnehmung im Umfeld so und was man so mitbekommt und so. Und auf einmal wird man selber dann eben auch politischer oder man informiert sich dann doch mal, weil man denkt, irgendwie scheint es doch nicht so gut zu laufen, wie man sich das gerne vorstellt oder wie das man sich selber fühlt und dann so, ne? Und so politisiert es ein Land, so wird halt dann auch die Wahlbeteiligung eben höher. Und ich glaube schon, dass man das eben, also eigentlich ist ja eine hohe Wahlbeteiligung was Schönes, aber vielleicht ist es in dem Fall auch ein bisschen Indikator für empfundene Unzufriedenheit oder empfundenes Schlechtergehen, weil man dann denkt, jetzt müssen wir irgendwas tun, so. Und vorher dachte man vielleicht, na, wir müssen eigentlich gar nicht so viel tun, sondern eigentlich wollen wir, dass es so weitergeht und das ist alles cool. So.
Genau das, wenn ich jetzt noch zurückblicke, die ersten Wahlen überhaupt mit 16, 17, 18, das war auch ganz, ganz andere Herangehensweise an so, da war es halt voll ideologisch getrieben, so nach dem Motto, ja, was ist so, was klingt moralisch wie gut, so, was könnte wie funktionieren, also war komplett eine ganz andere Perspektive. Und, und wenn ich das so in drei Phasen einteilen würde, wäre es genau das. So, die erste Phase war, okay, man hat keinen Plan, was man da tut, aber man weiß, man sollte irgendwie wählen gehen und das ist irgendwie wichtig, deswegen hat man es gemacht und irgendwas gewählt, so gar keinen Plan irgendwie.
Ja.
Dann kam genau diese Phase, wie, und das war auch relativ lange, glaube ich, so von, weiß ich nicht, 2012 bis 2022 gefühlt, also, oder bis 2020.
Ja, bis vor Corona oder bis Corona so ein bisschen so.
Genau, ne? Da war es eher so eine Art, okay, Status Quo-Ding, so. Man hatte irgendwie vielleicht seine Weltanschauung mittlerweile so ein bisschen geändert, gefestigt, wie auch immer. Aber das war so keine Notwendigkeit in Veränderung gesehen, sondern es war okay, es läuft halt, ne? Whatever. Und auch der Ausblick auf die Zukunft war halt relativ einfach linear, so nach dem Motto, so wie jetzt, nur halt andere Kalender, anderes Datum.
Ja. Nur Jahr des Fuchses und nicht mehr Jahr des Hasen.
Genau. Und jetzt so, jüngst war es eher so dann so eine Phase von wegen, okay, so richtig so, wenn man so in die Zukunft schaut, so richtig linear läuft es halt nicht weiter, sondern man sieht halt so viele verschiedene Möglichkeiten, wie es weitergehen könnte. Und ein paar davon sind gar nicht so cool, ein paar davon sind voll okay. Und jetzt ist so ein bisschen einfach die Notwendigkeit des Nachdenkens irgendwie größer geworden und auch das Interesse im Sinne von, okay, warte mal ganz kurz, was glaube ich denn und was glaube ich über die Zukunft, wie passt das alles zusammen? Und das ist jetzt die aktuelle Phase und deswegen stimme ich hier voll zu, das erklärt auch dann auch das eigene Interesse und die eigene Beteiligung. Also da hat sich jetzt nichts geändert im Sinne der Wahlbeteiligung durch einen selbst, aber jetzt ist da die Vorbereitungszeit vielleicht nochmal eine andere und wie auch immer. Ja.
Die Relevanz für einen selber auch. Also, ne, also keine Ahnung. Also nicht, dass man sich selber jetzt wichtiger nimmt sozusagen, aber es ist immer noch eine Stimme, die man sozusagen abgibt. Aber wie gesagt, früher war es eher so ein Gefühl von, eigentlich ist egal, wem ich die Stimme gebe, es wird schon irgendwie weiterlaufen und irgendwie ganz cool werden und so. Und jetzt ist man eher so, vielleicht ist meine Stimme dann doch nochmal wichtiger für eine Zukunft, die ich für mich sehe oder im Zweifel, ne, das kann auch am Alter liegen, für dann Kinder, die man mal irgendwie bekommt. Da haben wir natürlich irgendwie mit 17 und auch mit 25 nicht dran, also naja, ich nicht dran gedacht. Es gibt bestimmt Menschen, die auch da dann schon daran denken, aber das war auf jeden Fall bei mir überhaupt gar nicht so.
Ja, und ein paar Sachen hat man einfach endlich mal so ein bisschen besser, glaube ich, auch durchblickt, wo man einfach gesagt hat, so, interessiert mich nicht. Und auf einmal sagt man, okay, lass mich mal kurz drunter schauen, was ist dieses Rente, wie funktioniert das? Oh, ja, okay. Ja. Gut, verstanden. Meinung geändert, wie auch immer.
Ja, bin ich spannend. Ich habe noch nur jetzt ein Thema eben gehabt. Ich war eben bei Dandy zu Besuch. Und das ist süß, weil ich jetzt ja die ganzen Buddies Kinder gekriegt habe, deswegen passt gerade kurz zu Rente und Kinder und so. Und das ist total spannend, weil das jetzt das erste Mal so in meinem Leben ist, dass so im näheren Umfeld jetzt quasi so Kinder größer werden. Ich lerne jetzt quasi das, was ich im Studium immer gelernt habe. Ich habe das früher bei meinem Pedalehrer immer geliebt, wenn der quasi uns erzählen konnte, ja, so war das bei meinem Sohn damals auch und so. Der konnte halt immer so klar sagen, ah ja, mit zwei kann der auch das. Und ich kann immer nur so unterrichten, ja. Ericsson sagt, mit zwei macht man das. Aber Herr Pelzer, woher wissen Sie das? Ja, ich habe keine Ahnung, aber das steht halt so da. I don't know. Yeah, so. Yeah. Und das ist jetzt mal so spannend zu sehen, wie so Kinder sich so entwickeln. Das ist irgendwie total, total witzig und knuffig. Und ich finde es aber auch immer wieder, also ich will es gar nicht, also will da gar nicht in irgendeine bestimmte Richtung eigentlich, aber merke gerade, dass doch da ein Gefühl in mir ist. Weil wir waren auch am Wochenende auf dem Geburtstag und ich finde es so spannend. Also ein Take, den ich reinbringen kann, so, also den ich interessant finde und ich glaube, der niemandem auf die Füße tritt, wenn hier jemand zuhört.
Selbst wenn.
Das sind schon Menschen, die ich schon gerne mag. Ah,
okay. Achso, du deswegen. Willst jetzt lästern, das willst du sagen.
Nein, nicht lästern, sondern ich möchte eine Beobachtung teilen, dass ich mich gefragt habe, oder dass ich jetzt das erste Mal quasi klar sehe, wie crazy das eigentlich ist, wie so diese erste Zeit ist für so junge Eltern im Alter von 0 bis wahrscheinlich ein Jahr, so grob jetzt gerade, würde ich das so einschätzen. Aber im Zweifel wahrscheinlich auch nach oben offen, immer unter der Prämisse, wie schwierig ist das Kind, wie einfach ist das Kind so, ne? Also ist ja super komplex. Aber welchen Aspekt ich mir nochmal jetzt so vor Augen geführt habe, fand ich nochmal spannend, wie isoliert man im Zweifel ist. Das fand ich crazy, dass man dann auf einmal so merkt, dass dann so in dem Fall meistens jetzt die Mütter, weil im ersten Jahr die einfach in der, also naturgegeben, eine relativ große Rolle spielen, die wir noch nicht so gut ersetzen können, die Rolle, dass die ja, also allein das Schlafen, also ne, lass es Schlafen sein, so, ne, immer nur alle zweieinhalb Stunden schlafen, dann wieder aufwachen, dann stillen und so weiter und so fort. Aber damit einhergehend dann eben diese Müdigkeit am Tag oder dieses, ich bin super fokussiert und nicht, weil ich eine verrückte Helikoptermutter bin, sondern das ist einfach das Game, so. Ja, ich habe mich für dieses Kind entschieden, so, das ist jetzt einfach das Game, das ich spiele. Und dann dieses, naja, im Zweifel wollen die Leute auch gar nicht zu Besuch kommen, weil dann geht's irgendwie nur ums Kind. Man kann sich eh nicht mehr so richtig gut mit mir unterhalten. Ja, also merken die Leute dann auch selber, dass man sagt so, ja, ich bin ja eh mit der Aufmerksamkeit woanders, während das an diesem Geburtstag.
Klar.
Erzählen dann auch eben Freundinnen von dem Paar so ein bisschen, ja, irgendwie kann man sich auch mit denen dann nicht mehr so unterhalten. Es geht dann irgendwie nur um Kinder und so. Und ich muss sagen, ich bin da, also ich will jetzt nicht sagen, oh, look at me, ich bin da so die Ausnahme, so, sondern ich find's halt super spannend, wenn da von Kindern gesprochen wird, weil ich halt in meinem Kopf immer so ganz viel von so Pädagogie durchgehen kann und find's immer super interessant und frag da einfach ganz viel und wird wirklich spannend, aber ich bin ja auch nicht gerade 3 Jahre mit einem Kind alleine und bin in Geburtsvorbereitungskursen und keine Ahnung was, dann verstehe ich das sehr, wenn das einem auf den Sack geht, so, aber finde es dann irgendwie noch, um den Aspekt weiterzuführen, crazy, wie dann im Zweifel auch so Artikulations- und Kommunikationsfähigkeit im Zweifel auch abnimmt, weil du halt 2 Jahre oder ein Jahr lang eigentlich nur mit einem Baby sprichst. Dein Partner ist im Zweifel, also Partnerin oder Partner, je nachdem dann, ne, ist im Zweifel meistens dann Vollzeit arbeiten, wenn du alleine zu Hause bist, weil das können die wenigsten Leute sich leisten, zu sagen, einer arbeitet gar nicht, der andere arbeitet irgendwie 10 Stunden und so, dann können wir wenigstens noch Gespräche führen. So, dann heißt, du sitzt dann da, alle deine Freundinnen oder wer auch immer, ne, ist irgendwie arbeiten.
Ja, ja.
Du sitzt da mit diesem Baby, schläfst eh schlecht und kommunizierst nur mit einem Baby. Und dann auch noch der Aspekt, wenn dann Leute nachmittags vielleicht Zeit und Bock haben, dann treffen die sich halt vielleicht lieber mit Leuten auf einen Cocktail oder irgendwie in einem Restaurant und, ah ja, du kannst ja leider nicht mehr mitkommen, du bist ja gerade zu Hause gebunden. Und das fand ich nochmal spannend, diese Perspektive zu sehen, wie Und das sind total coole Mütter. Also, die hören das eh nicht, ne? Also ich versuche jetzt nicht gerade irgendwelche positive Sachen zu sagen, damit mich nicht nachher jemand hasst, sondern es geht mir wirklich darum, das sind jetzt keine, das sind total süße Kinder, das sind nicht mal irgendwie, es gibt ja ne, diese Schreibabys und keine Ahnung was, Leute, die dann richtig strugglen, sondern das sind total coole Kids. Und trotzdem ist das so. Und das fand ich nochmal crazy. So, für mich auch mein Bild, weil, keine Ahnung, ich vermute mal, so, Stand jetzt ist wahrscheinlich mit Chiara, wir werden vielleicht in den nächsten 3 Jahren irgendwann mal uns dann mit dieser Geschichte beschäftigen. So. Und das fand ich nochmal spannend. Diese, und du siehst, ich finde gerade immer irgendwelche crazy, spannend, um nicht zu sagen, Alter, ist ja absolut katastrophal. Wie schlimm ist das eigentlich, dass du dann, dass du selber zu einem Baby wirst, aber in erwachsen und groß und dann bist du einfach ein erwachsenes Baby. Dass man da wieder lernt, in Gesellschaft zu kommen und dass man da gute Freunde braucht, die da Verständnis für haben, dass wenn du nach 2 Jahren aus der Höhle von Jabba the Hutt wieder rauskletterst, dass sie dann sagen, wieder komm gerne wieder in unsere Arme, schön, dass du wieder da bist und so. Ich glaube, das ist, da braucht man gute Freundeskreise für und das tut mir total leid dann für so Paare, wenn die dann leider so Freunde haben, die dann im Zweifel sagen, ja, seitdem Uschi das Kind hat, meldet sie sich ja gar nicht mehr. Ja, fucking guess what? Die hat auch, guck dir ihr Leben an, wie soll die sich doch melden? Das ist deine Verantwortung als Freundin, da jetzt mal durchzucarryen und mal 2 Jahre auch ein bisschen Verständnis zu haben und zu sagen, wenn ich die wirklich cool finde, dann ist die immer noch Teil davon so. Aber ich glaube, dass da viele junge Paare drunter leiden, dass die da einfach isoliert werden von ihren Freunden und Freundeskreisen.
Ja, ja.
Wahrscheinlich gerade, wenn die so die Ersten sind, die Kinder kriegen. Und dann eben noch keiner Verständnis hat. Und dann erst, wenn die anderen Kinder kriegen, die dann checken, oh shit.
Ja,
die konnten nicht einfach mal abends rauskommen und haben sich nicht einfach gemeldet, weil sie keinen Bock hatten, sondern es ging einfach nicht.
Ja.
Und das fand ich irgendwie nochmal spannend, so live zu sehen, ohne dass die jetzt so Extrembeispiele sind. Das sind eher meine Gedanken, die daraus quasi sich entwickelt haben, dass ich dachte, sozial auch nochmal so anstrengend, wenn du eigentlich gerade klar deinen Fokus auf dieses Kind eben auch hast, zu Recht, weil es einfach nicht anders geht. Und dann musst du noch nebenbei auf einer halben Arschbacke versuchen, deine Freundeskreise zu managen, damit du die behältst für, wenn du mal ready wieder bist.
Ich glaube, das ist so dieses grundsätzliche gesellschaftliche Dilemma, dass irgendwie wir alle glauben, wir müssen immer alle Rollen gleichzeitig irgendwie erfüllen können. So. Und natürlich soll sich gar nichts ändern, sobald man Kinder hat, sondern das ist immer noch der coole der
Grand. Bei uns sieht alles anders.
Blödsinn, ne? Das ist halt, und das geht halt auch so weit, dass, ne, auch das, was du auch angesprochen hast, es geht ja auch so weit, dass viele Menschen dann auch so sich in so eine Situation navigieren, die dann noch, die so viel von einem abverlangt, dass man eigentlich gar nicht weiß, wo oben und unten ist. Und damit meine ich zum Beispiel so Konstellationen, wo du sagst, okay, du hast ein Kind, beide arbeiten Vollzeit super früh wieder und haben dann noch den Anspruch, irgendwie ihr ganzes Sportprogramm von was auch immer sie gemacht haben, aufrechtzuerhalten. Plus, sie wollen immer noch die coolen Freunde sein, die immer auf jedem Event dabei sind und so weiter und so fort. Und die wollen noch, ne, für alle da sein, für alles machen. Und du halt merkst, okay, der Tag hat 24 Stunden, so, davon pennst du 2, also good luck. Ne? So, und auf der einen Seite hast du das Bild irgendwie im Kopf, auf der anderen Seite habe ich halt irgendwie so auch Beispiele, so auch im Kollegium, ne, also Arbeitskollegium und so, wo Leute halt eben schon, weiß ich nicht, ihr zweites Kind haben und so ein bisschen erzählen, wo du das Gefühl hast, so, ja, man kann das voll gut managen, wenn, und dann ist, kommt dieses Wenn ist halt oft damit einhergeht, dass man sagt, naja, wenn man eben realistisch auf die Sache draufblickt und halt eben für sich Prioritäten setzt, so. Und einfach dann auch Abstriche macht und dann sagt, ja, das ist okay, wenn ich die nächsten 3 Jahre keinen Arsch ins Fitnessstudio bekomme, also meinen Arsch nicht ins Fitnessstudio bekomme. Und es ist okay, wenn ich auf diesen ganzen Partys nicht dabei bin und quasi eben dann auch sage, hey, ich bin froh, wenn ich mal ein paar Stunden frei habe, dass ich dann einfach mal, weiß ich nicht, ins Bad nehmen kann und einfach mal eine Tüte Chips essen kann, heimlich und mich gut fühlen kann für mich selbst. Was auch immer. Also, ich glaube, das ist halt so, okay, mit allem Leben kannst du nicht immer alles gleichzeitig haben. Triff Entscheidungen, was du willst und sei cool damit, ne? Und kommuniziere das auch. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt.
Ja.
Weil es, was ich jetzt auch mitbekommen habe, so links und rechts, man hat ja auch so seine, so bekannte Verwandte, die dann irgendwie jetzt auch in der Situation sind. Und die einen kriegen das super hin, zum Beispiel auch zu sagen, hey, wir schaffen uns halt so Freiräume, ne? So, indem man halt so ein bisschen dieses Thema Kind irgendwie aufteilt und sagt, hey, weiß nicht, einmal alle 2 Wochen nimmst du das für einen Abend und ich gehe mal weg und so weiter und so fort. Und andere kriegen das gar nicht hin und die haben dann einfach durch Konstellationen, einfach also so Situationen, wo halt eben das Kind super auf eine Person fokussiert ist, oft an die Mutter. Und dann kannst du halt als Vater halt sagen, ja, ich würde dir gerne Freiraum schaffen und geben, aber geht nicht, weil das Kind schreit jede Sekunde, wenn es bei mir ist. Und da hast du halt einfach so Unwägbarkeiten und Unbekannten, mit denen du dann auch planen musst und dann im Zweifel auch leben musst für eine Weile, weil das willst du halt machen. Du kannst halt das Kind nicht irgendwie anschreien und sagen, ja, jetzt sei aber cool mit Papa, so, wenn es hier ist, dann machst halt nichts. Und in meinem Kopf war das, was auch mal so durch den Kopf ging, was wir mal so überlegt hatten, ist der Vor- und Nachteil von Wohngegenden. So ist es halt, als wir hier eingezogen sind, ist es aufgefallen, dass halt alle natürlich irgendwie gefühlt ähnlich alt sind und ähnliche Lebensphasen sind. Und was du halt hier siehst, Tag ein, Tag aus, ist halt immer der Vorteil von, okay, hey, du hast halt irgendwie, also sagen wir mal, in der Nachbarschaft, so sagen wir 20 Häuser und gefühlt 10 davon haben ähnliche Zeitraum irgendwie Kinder bekommen. Ja, was ist denn wohl passiert? Die haben die halt mittags irgendwie getroffen, da war es plötzlich dort und dann haben da die Kinder irgendwie auf einen Haufen geworfen und gesagt, ja, wir trinken jetzt Kaffee. So, ja. Da ist so soziale Interaktion, dann hast du alle reden über das gleiche Thema und es ist voll cool, so alle verstehen einander und es ist so voll in Sync, was halt super vorteilhaft ist bei so Neubaugebieten, wo du einfach weißt, okay, die Wahrscheinlichkeit ist ziemlich hoch, dass diese Konstellation entsteht. Versus,
das Kind ist auch groß geworden, ja.
Ja, aber ne, das ist dann halt für die Eltern, glaube ich, super cool, was das angeht, weil du bist halt unter deinesgleichen so und es ist voll okay, die ganze Zeit über Babys zu reden, weil niemand erwartet irgendwas anderes. Alle sitzen gleich Boot. Und versus du ziehst halt irgendwo hin und bist halt so die eine Familie mit einem neugeborenen Kind in einem Umgeben von Leuten, die vielleicht einfach in anderen Lebensphasen sind, wo du halt dann die ätzende Person bist, die dann irgendwie auf der Straße nicht grüßt und immer so ein bisschen so wasted aussieht und irgendwie aus dem Rahmen fällt. Ne? Und das sind so, glaube ich, so mit so, also ich glaube, wenn man so mit das nachdenkt, dann stellt man sich auch solche Fragen plötzlich, weil man auch so überlegt, wie kann ich meinen Lifestyle denn auch irgendwie nicht absichern, aber wie kann ich das denn so gestalten, dass es sich unnötig komplex wird? Ne? Mhm. Und wie kann ich auch Erwartungsmanagement betreiben gegenüber den eigenen Eltern und so weiter und so fort? Also ich glaube, da kommen so plötzlich ganz viele so neue Gedanken auf, über die man früher noch nicht nachgedacht hat mit 16, aber jetzt so langsam irgendwie sich die Frage stellt so, doch, Neubaugebiet? Irgendwann?
Ja, was ich dann eben, also das war so ein bisschen, hat mich das so ein bisschen, meine Gedanken haben mich daran erinnert, wie mit dem Thema Hochzeit letzte Woche, weiß ich genau, dass ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich, keine Ahnung, viel Langeweile habe oder so, whatever, glaube ich nicht, aber keine Ahnung, auf jeden Fall.
Ich dachte, du bist doch Winter, wenn du
Langeweile hast. Ja, genau, nee, also ich will gar nicht sagen, dass ich viel Langeweile habe, sondern ich versuche nur gerade zu erklären, warum ich mir diese strangen Gedanken mache, aber ich überlege mir dann immer für mich als Rolle, als Freund sozusagen. Also dass ich bin gar nicht damit so viel in meinem Kopf so, wie ist das für mich und will ich dann überhaupt Kinder und so, weil man könnte jetzt ja von dem, was ich gerade gesagt habe, so denken, boah, Kinder super scheiße oder eben super toll oder whatever. Das ist ziemlich wenig Thema in meinem Kopf, muss ich sagen. Sondern vielmehr ist dieses Thema mit, was wahrscheinlich auch gerade einfach akuter ist, wie verhalte ich mich als Freund, wenn jemand heiratet? Wie verhalte ich mich als Freund, wenn jemand Kinder kriegt? So, und ich habe das Gefühl, ich habe in diesen beiden Themen, warum auch immer das so die beiden Trigger-Themen für mich sind, habe ich so viele Negativbeispiele gesehen in meinem Leben, dass für mich so völlig klar für mich ist, wie ich meine Rolle da definiere.
Ach so. Also im Sinne von, jemand hat sich doof verhalten als Freund,
genau,
was du gesehen hast und deswegen willst du nicht die gleichen Fehler machen wie jemand anderes.
Ja, okay. Ganz genau. Und gar nicht quasi im Umgang mit den Kindern, gar nicht auf die Eltern bezogen, sondern als wie die Freunde der Eltern oder wie die Partygäste sich verhalten, wenn dann auf einmal da Leute mit Kindern reinkommen. Das ist das Gleiche wie mit in Schule. Wenn ich den Lehrer sehe, der keinen Bock mehr auf seinen Job und sein Leben und die Kinder sozusagen hat, das aus irgendeinem Grund hat sich das bei mir so entwickelt, dass es so in mir total so triggert, auf gar keinen Fall darf ich so werden. Und das ist vielleicht nicht mal, also man könnte jetzt denken, oh, das ist ja so toll oder so. Ich würde das jetzt gar nicht als positiv-negativ irgendwie so beschreiben, sondern es ist einfach nur eine sehr verbissene, verbohrte Herangehensweise, dann vielleicht auch zu sagen, ich verbiete mir jeden Gedanken, der dahin geht sozusagen. Das ist kein aktives, sondern der kommt auch gar nicht auf, sondern für mich ist völlig klar, ich unterhalte mich mit all meinen Freunden gerne, also weil wenn ich die meine Freunde nenne, dann gibt es einen Grund für so. Und dann werde ich mich mit denen, wenn das gerade das Wichtigste in ihrem Leben ist, werde ich mich denen 100 Jahre lang über ihr Kind unterhalten. Oder wenn sie sich ein neues Auto gekauft haben und ich mich nicht für Autos interessiere, unterhalte ich mich auch 100 Jahre mit denen über dieses Auto. Ist mir scheißegal, weil das sind ja meine Freunde, dann mache ich das so. Und wenn jemand heiratet, dann rede ich nicht diese Hochzeit schlecht, dann mache ich das gar nicht. Dann, also, dass ich diesen Gedanken habe, das wird nicht das ist nicht meine Aufgabe als Freund. Wenn ich Lehrer bin, ist meine Aufgabe, mich um diese scheiß Kinder zu kümmern. So. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht mehr, will das nicht mehr, dann bin ich das Problem und nicht die Kinder. So, und dann muss ich das eben ändern, weil ich bin in der Verantwortung da und ich kann das steuern. So, die Mutter, die übermüdete Mutter, kann dann nicht denken, oh, wie kann ich jetzt denn dem Max das Recht machen, dass der sich jetzt hier wohlfühlt, keine Ahnung. Nein, da ist meine Aufgabe zu sagen, ich übernehme das hier, mach dir keinen Kopf, ich bin da, wenn ich was will, frage ich und so weiter und so fort. Und irgendwie ja, ist es für mich, glaube ich, gerade nochmal wichtig, das auszusprechen für mich, weil ich das irgendwie für mich, ja, irgendwie finde ich das ein, wenn ich da so drüber nachdenke, finde ich das für mich ein cooles Learning, weil mir das nochmal zeigt, dass ich mir irgendwie meine Freunde bewusst aussuche und ich nicht diese Freundschaften habe, wo ich denke, boah, das ist jetzt aber nervig und ich habe da gar keinen Bock hinzugehen, sondern wenn ich das spüren würde, würde ich einfach nicht mehr mit diesen Menschen, also dann können das ja immer noch nette Bekannte sein, muss ja nicht mit jedem dann canceln, keine Ahnung, sondern dann würde ich aber einfach mit denen nichts mehr, keine Zeit mehr verbringen, so wenn die mir mehr Anstrengung verursachen. Und ja, und wahrscheinlich ist dann in mir da auch irgendein Thema, das dann sagt, das wünsche ich mir dann eben auch von den Menschen, wenn ich mal in diesen Situationen quasi bin, so, ne,
klar,
weil
klar.
Ich stelle mir das so unangenehm vor, wenn du dann auf einmal so isoliert bist, du bist eh gestresst oder ähnlich. Und dann musst du noch denken, fuck, ich verliere jetzt gerade meine Freunde oder so. Wie blöd. Also,
ich meine, das ist halt super spannend, wenn man auf sich selbst schaut und sich so die Frage stellt, so, okay, was ist für eine Rolle nimmt man auch in so Freundschaften ein? Und was zieht man auch aus Freundschaften? Und ich glaube, für viele Menschen, die dann so strugglen damit, ist es halt oft so, dass die halt eben, also sagen wir mal, ich bin jetzt irgendwie genervt, weil alle haben Kinder und alle reden auch über Babys und ich komme gar nicht mit meinen Themen durch. Dann ist es sowas, wo du offensichtlich dann auch für dich selber merken musst, oh, offensichtlich bin ich so jemand, der in dieser Freundschaft dann auch quasi von den Leuten das braucht. Ich ziehe mir quasi deren wie soll ich sagen, Zuhören und aktives Zuhören als irgendwie Kraft oder als irgendwie Energie ziehe ich mir von denen. Und ich brauche diese Bestätigung, ich brauche dieses, das geht um mich. Sehr, sehr doll. Und ich glaube, das ist genau das, wo der Konflikt entsteht, weil man plötzlich merkt so, ey, warte mal, ich komme jetzt in Anführungszeichen zu kurz, weil es geht ja nur noch um die andere Person. Und dann ist auch so dieser Kompromiss mit diesem, naja, ich bin ja irgendwie, also ich muss jetzt mal für ein paar Monate aussetzen, für ein paar aussetzen, vielleicht unerträglich für die Person, weil die ja vermerkt so, ja, okay, aber eigentlich war doch die Freundschaft immer so wichtig für mich, weil ich habe ja das draus gezogen, das ist einfach weggefallen, das ist wie ein Verlust. Und ich glaube, da geht es dir wahrscheinlich genauso wie mir, dass man einfach so merkt, okay, Freundschaften sind nicht so, sind nicht in der Hinsicht essentiell, dass man sagt, oh, wenn ich alleine bin oder wenn ich nicht dann über bestimmte Themen reden kann, dann fühle ich einen Verlust, sondern es ist, also Freundschaft ist immer ein Zugewinn zu einem schon stabilen, guten Zustand, den man mit sich selber hat. So, nur nach dem Motto, ob man jetzt alleine im Raum sitzt und rumdaddelt oder die Wand anguckt, das macht einen nicht unglücklich, sondern man ist quasi eben in dem Zustand schon happy. Und alles ist so wie so ein Bonus on top. Und wenn der Bonus sich verändert oder abwandelt oder mal stärker, mal weniger ist, dann macht das einen nicht todtraurig und man ist nicht böse auf die Person, weil man irgendwie sagt, oh, du hast mir was weggenommen, sondern hey, ich bin sowieso glücklich und wir können auch gemeinsam glücklich sein, wenn du die Zeit dafür hast. Aber wenn nicht, dann ist auch okay. Und ich glaube, das macht es halt für uns wahrscheinlich super leicht, so als Charaktere in so einer Situation, versus andere Leute strugglen des Todes und denken sich so, du hast unsere Freundschaft verraten. Ich habe dir seit 15 Jahren nicht erzählt, also 15 Tage nicht erzählen können, was bei mir los ist und du hast auch gar kein Ohr für mich und
Ja, genau. Ja, das finde ich eigentlich ganz schön. Ich glaube, das bringt es ganz schön auf den Punkt. Plus, dass das, glaube ich, auch nochmal zeigt, dass dann eben in vielen Freundschaften dann Dinge auch so unausgesprochen sind im Zweifel. Ne? Weil ich würde mir dann immer nur Freundschaften, also ich habe das Gefühl, ich habe nur Freundschaften, wo ich das dann auch einfach sagen würde. Wenn ich jetzt sagen würde, yo, Willi, wir haben uns irgendwie jetzt ewig nicht gesehen, lass mal zusammen klettern gehen, dann quengel ich halt so lange, bis wir klettern gehen. So. Ja. Und wenn du irgendwann, wenn das dir auf den Sack gehen würde und du sagst, ey, yo, ich habe auf gar keinen Fall Bock da drauf, dann sagst du es genauso klar irgendwann und so, ne? Und ansonsten spielen wir so lange das Spiel, weil wir kennen uns. Ich weiß, du meinst nicht böse, wenn du dann ein paar Mal Nein sagst. Du weißt, ich mein's nicht, also ich bin nicht traurig, wenn du sagst, ja, nee, weil wir kennen einfach unsere Rollen in unserer Freundschaft und so, ne? Und ich glaube, das muss einem dann vielleicht bei vielen Freundschaften erstmal so bewusst werden, auch so. Und das finde ich eigentlich ganz schön zu erkennen, dass ich das, glaube ich, weiß.
Und man kann es halt auch aktiv steuern. Und ich glaube, das ist auch was viele gar nicht als Option irgendwie so auf dem Schirm haben, ist, dass man auch sagen kann, ey, warte mal, wir hatten bisher diese Freundschaft und ab jetzt brauche ich für die nächsten ein, zwei Jahre halt eben diese Art von Freundschaft. Und ja, das kannst du von mir erwarten, das kannst du von mir jetzt nicht erwarten, so ähnlich wie man das auf der Arbeit auch machen würde oder sonst im sozialen Kontext, wo man sagt, hey, mir geht's gerade nicht gut, also erwarte nicht die 100% Performance von mir, aber du kannst immer noch 80% erwarten, wenn das für dich cool ist, dann ja, ansonsten schmeiß mich raus. Und das gleiche kannst du mit Freundschaft auch mal sagen, hey, ich kann dir jetzt hier so 5 Minuten im Monat anbieten für kurz dich per Sprachnachricht ausholen, aber nur asynchron, weil ich keine Zeit habe, ans Telefon zu gehen, also ruf mich nicht mehr an. Wenn das für dich cool ist, alles cool, wenn nicht, dann mehr kann ich gerade nicht liefern, also nimm es oder lass es so.
Ja, und gute Freundschaften überstehen das halt. Und wenn sie das nicht überstehen, das sage ich meinen Schülern immer, ja, dann ist das vielleicht, aber also dann ist es auch okay, wenn es andere Freunde irgendwann gibt.
Ich glaube auch, dass es, also in meiner persönlichen Lebenserfahrung war es auch immer so, dass du Freundschaften zwischen Männern hattest, diese typischen Buddies-Freundschaften, wo du einfach so weißt, man sieht sich 10 Jahre nicht. Und dann sieht man sich wieder und das ist so als genauso wie früher. Es ändert sich gar nichts, weil man einfach so weiß, okay, da hat so ein Leben und man hat irgendwie so eine Erwartung aneinander und das ist irgendwie cool. Versus, das habe ich so bei Frauenfreundschaften oft mitbekommen, so, da ist halt viel mehr Erwartungshaltung, das ist viel mehr so, das muss so sein und das ist, dann verzagt man sich, wenn sich was ändert. Und ich habe das Gefühl, das ist so auch nochmal so ein Ding irgendwie, das ist, aber nicht pauschal könnte, für alle natürlich,
aber, nee, aber
das ist meine klar, persönliche Lebenserfahrung war mal so, ich, mit Dudes war es immer einfacher.
Ja, also ich hatte, glaube ich, oft dann auch mehr weibliche Freundinnen, da war es, glaube ich, auch immer entspannt sozusagen. Aber von dem, was ich so aus unserer Stufe und so damals mitbekommen habe, würde ich das auch so sehen. Ich könnte mir halt vorstellen, so einen Aspekt könnte ich mir noch reindenken, so dass das bei so, dass bei so Männerfreundschaften dann im Zweifel auch einfach Dinge weniger ausgesprochen werden, so, dass man halt, also dass man halt dann nicht so darüber redet, sondern dann krummelt man das so in sich rein, dann ist es auch irgendwie okay, man will jetzt nicht das Drama machen und so, und da, wo dann vielleicht so ein paar Mädels in unserem Alter damals vielleicht eher gedacht haben, so, nee, ich äußere meine Gefühle und ich gehe damit jetzt nach vorne und dann knallt's eben so, ne? Aber dafür gehen die vielleicht auch dann mehr durch dick und dünn und whatever, als dann so manche Männerfreundschaften, wo man dann sagt, so, ach ja, der ist gerade Bier trinken auf Mallorca, keine Ahnung, mir ist egal. Also, ach, keine Ahnung.
Also, den nennst du deinen Freund, ihr habt mich 3-mal gesehen und da wart ihr jedes Mal betrunken des Todes. Ja, voll geil.
Ja.
Was?
Ja, das fand ich auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen irgendwie nette Gedanken, die da so in mir waren, aus einem eigentlich negativen Thema im Sinne von, es wird von außen manchmal negativ gemacht.
Ja, ja.
Nur um es jetzt nochmal reinzugeben, wo ich aber eben manchmal auch glaube, dass dann eben auch die jungen Eltern falsches Erwartungsmanagement betreiben bei ihren Freunden wahrscheinlich. Ja, ne? Weil ich hatte auch viele Freundinnen und Freunde, vieles Quatsch, 2, 3 Freundinnen und Freunde, die eben dann auch so selber so meinten, es bleibt alles so, wie es ist. Und da waren wir aber schon so weit sozusagen, haben schon so viel Erfahrung gehabt, dass wir gesagt haben, nee, wird's nicht. Und das ist auch vollkommen fein, wenn es nicht so ist. So, ne? Und ich glaube, ja, wie du auch gesagt hast, Erwartungsmanagement, Rollenklarheit und so weiter und so fort, ist, glaube ich, ein großes Ding. Aber abschließend, um noch was Witziges zu erzählen, ich kann dir jetzt, Stichwort Buddies, wir haben jetzt für in 2 Wochen, das Wochenende, ist unser, du erinnerst dich natürlich an den großen Buddy-Marathon vor 5 Jahren.
Die Inliner, diese
750 Kilometer Inliner, genau. So, und es musste jetzt ja, ich habe, also jemand hat in dieser Freundesgruppe Druck gemacht und hat gesagt, es müssen Legenden geschrieben werden für die Nachfahren. Die Kinder müssen stolz auf ihre Väter sein. Und Julia, wenn sie irgendwann Kinder hat. So, und deswegen ist ein neues Abenteuer, muss getan werden. Und wir haben jetzt gebucht, es ist jetzt klar. Es wird, also es läuft unter dem Namen Buddy Triathlon, aber es ist kein Triathlon, sondern es ist eigentlich eher die große Buddy Kanu-Tour. Und zwar haben wir gesehen, in Holland gibt es so eine Tour, 70 Kilometer, man braucht Fahrzeit 24 Stunden für erfahrene Kanuten.
Ja.
Und die brauchen 4 Tage und wir machen es in 2.
Was? Was habt ihr vor?
Ja, es ist so, es ist einfach, glaube ich, also wir haben so Satellitenbilder gesehen.
Okay.
Das sind, glaube ich, das ist so ein Ferienparks da, die da sind in Holland. Die sind ja oft dann durch so, nennt man die auch Grachten? I don't know. Durch so Flüsse verbunden, durch so ganz entspannte, angelegte Dinger so quasi ein bisschen sehen. Und dieses eine, der und einer dieser Campingplätze vermietet quasi Kanus und die schlagen so Routen vor.
Ja,
dann ist so 1 Kilometer, 3 Kilometer, 5 Kilometer, 10 Kilometer ist so die höchste Route.
Ja,
und dann
gibt
es unter so einem Unterreiter, wenn man da so draufklickt, nochmal hier 70 Kilometer. Und Fahrzeit irgendwie 23,5 für 6 Stunden oder so.
Aha, aha.
Und wir haben halt nur Samstag, Sonntag. Wir haben leider nur das Wochenende. Deswegen ist es perfekt, weil ich wollte was Extremes. Und was wolltest du sagen?
Also, kann ich mir so vorstellen, ihr steigt dann, also ihr kommt da an.
Ja.
Steigt in dieses Kanu.
Ja.
Und werdet von der Minute bis wahrscheinlich Sonntagabend oder wann auch immer ihr wieder abfahren müsst, werdet ihr dann durch.
Es ist ein bisschen, also.
Oder habt ihr so Stationen, wo ihr sagt, bis dahin fahren wir und dann haben wir irgendwie.
Ja, okay. Genau. Also ich möchte nicht sagen, die anderen sind Lappen, aber die haben Ängste, die ich nicht habe. So, nein, aber das war auch mir klar. Also es wird wahrscheinlich nicht 24 Stunden durchpaddeln, das schaffe ich. Also schaffe ich auch nicht, auf gar keinen Fall. So, und es ist aber ganz cool, weil genau gegenüber von dem einen Campingplatz ist quasi der andere. Das heißt, wir können 2x12 Stunden sozusagen fahren. Okay. Das heißt, wir haben quasi, wir starten hier morgens um 4:30, glaube ich, mit dem Auto, fahren da rüber, sind dann irgendwie so um 8 da, frühstücken was und dann können wir ab 8:30, glaube ich, oder 8:30, 9 die Kanus mieten.
Ja.
Und dann, packen wir halt so, dass wir keinen Stuff brauchen, lassen das Auto an dem einen Parkplatz quasi stehen, an dem einen Campingplatz, fahren dann quasi hoch bis zu dem einen Campingplatz, brauchen dann wahrscheinlich so, keine Ahnung, 12, 13 Stunden oder so, wird dann irgendwie so 10 Uhr abends sind wir dann da. Also, weil ich weiß nicht so genau, ob diese Fahrzeit, die sie da angegeben haben, mit oder ohne Pausen ist. Wenn es ohne Pausen ist, dann kommen wir wahrscheinlich eher so um 1 an. Mal gucken. Dann haben wir da so 2 Hütchen, in denen wir dann pennen können. Da kann man mit den Kanus direkt quasi ans Haus fahren. Können quasi die Kanus da abstellen.
Also dann auch nur mit Rucksack oder so. Also das,
ja, genau. Wir haben quasi nichts dabei. Genau. Haben dann quasi, wir gehen jetzt nächste Woche Montag wahrscheinlich einmal so zu Globetrotter und kaufen uns so ein Pulver essen und so.
Oh Gott.
Als würden wir das größte
Abenteuer der organisiert euch da vor Ort quasi noch mal so ein übelst geiles Abendessen, dass ihr da ankommt so und dann einfach richtig geil snacken könnt.
Nee? Auf keinen Fall. Die Legende muss geschrieben werden. So.
Ja, die Legende kann auch stehen und dann hatten wir das übelst geile Abendessen, bevor wir dann am nächsten Tag weitergefahren sind.
Aber es ist leider Holland. Holland nachts um 12 ist, glaube ich, nicht so geiles Abendessen möglich, ehrlich.
Deswegen meine ich, müsst das organisieren, müsst ihr dann sagen, ey, wenn wir da ankommen um 1, macht uns da voll das Buffet hin und dann wird's richtig.
Könnten wir probieren. Sie haben aber auch schon gesagt, als ich gesagt habe, können wir die Kanus ab 6 haben? Nein, auf keinen Fall. Also, da waren sie nicht ganz so kooperativ für das Abenteuer, wie ich das gerne gehabt hätte.
Verstehe. Doch nicht so legendär.
Angerufen, okay. Aber, ja, so. Und dann pennen wir von 1, also dann gehen wir irgendwie um 1 dann pennen oder so. Pennen dann irgendwie bis 6, 7. Und dann geht's wieder in die Kanus, wahrscheinlich mit richtigen Schwielen an den Händen und alles tut weh und gar keinen Bock. Und dann quälen wir uns irgendwann bis abends die anderen 10 Stunden oder so wieder zum anderen Campingplatz, geben die Kanus ab und sagen, vielen Dank, können Sie kurz unterschreiben, die Legende ist geschrieben und dann fahren wir wieder nach Hause und gehen montags in die Schule und hatten ein sehr entspanntes und schönes Wochenende.
Klingt wirklich witzig, klingt cool. Also der erste Tag ist wahrscheinlich richtig nice und der zweite wahrscheinlich einfach nur Pain. So richtiger so, ich hasse mein Leben Sonntag. So, oh, warum tue ich das? Ah, alles tut weh. Ich habe überall Muskelkater.
Vor allem, wenn es dann so regnet oder so. Wenn es dann so richtig auch noch so räudiges Wetter ist. Oder so.
Ich hoffe natürlich, es wird richtig schön, aber auch nicht zu heiß, damit man sich nicht komplett irgendwie verbrennt und so.
Ja. Absolut. Das sind die Gefahren dabei. Ja, das ist cool, dass das jetzt geklappt hat. Weil wir hatten ein bisschen Sorge, dass der Typ, der die Kanus verleiht, dann einfach sagt, nein, beleidige mich nicht für 2 Tage, diese Route schafft ihr dann nicht und dann müssen wir euch irgendwo einsammeln und keine Ahnung was. Sondern ist alles durchgewunken worden, was mich auch schon wieder ein bisschen enttäuscht, dass sie nicht gesagt haben, was? Nein, ihr könnt das nicht schaffen in dieser Zeit. Aber wir tun so, als hätten sie das gesagt. Und die andere Option wäre halt gewesen, wenn das nicht geklappt hätte, wäre so 100 Kilometer einfach quasi wandern in irgendeine Richtung. Und wir hätten uns so Buddy-Spiele ausgedacht, dass man dabei irgendwelche Quiz-Sachen und irgendwie Frisbees hochhalten muss und so. Und da haben die aber gesagt, die Buddies, haben gesagt, 100 Kilometer schaffen wir auf gar keinen Fall zu gehen. Ich dachte, hä? Wir sind 50 Kilometer Inliner gefahren, dann können wir auch 100 Kilometer gehen. Aber irgendwie waren die sich alle sehr einig, dass das absolut unrealistisch ist.
Ja, es ist wirklich absolut unrealistisch.
Warum?
Aber ich kann doch gehen.
Wenn ich Inliner fahren kann, kann ich doch gehen.
Ja, aber wenn, also jetzt mal so aus meiner Mini-Wandererfahrung.
Ja.
Okay, wenn du jetzt nur geradeaus flach läufst, okay.
Genau, das wäre ja hier so irgendwo. Es wäre jetzt nicht crazy Berge. Wir fahren nicht in die Berge dafür, sondern wir laufen hier los.
Okay, dann, ne, aber dann kannst du ja, also sagen wir mal, du gehst ganz normal, so normales Tempo, dann läufst du, was brauchst du dann für einen Marathon?
5, glaube ich, ne? 5 Kilometer sagt man pro Gehen, also für Gehen.
Für Gehen. 5
km/h, oder? Genau,
Gehen. Genau, aber da bist du ja wahrscheinlich, weiß ich, 5 km/h, das ist 1:05, da brauchst du 8 Stunden, bis du einfach, du bist Marathon geschafft hast. Das heißt, du bist, wenn du dann 100 Kilometer im Stück gehen willst, dann brauchst du ja, du bist ja wie.
Ja, so 16 Stunden oder?
Nee, 30 Stunden oder so unterwegs. Also bist ja. Aber dann, du musst ja überlegen, irgendwann deine Füße werden ja nicht, die werden ja wahrscheinlich, also es ist wahrscheinlich dann so Dinge wie, okay, ich habe 17.000 Blasen, ich kann nicht mehr gehen. So.
Beim Gehen auch? Aber Leute laufen ja einen Marathon, die rennen ja, 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 aber 24
die wissen ja nach 2 Stunden, 3 Stunden, 4 Stunden ist vorbei. So. Und dann, aber die Blasen kommen ja irgendwann. Das heißt, du hast noch 5, 6 Stunden, hast vielleicht voll die fiesen Blasen und dann jeder Schritt wird einfach Schmerz bedeuten. Jeder Schritt. Und ich glaube, das ist das der limitierende Faktor. Also so wie beim Klettern, wenn die Hände einfach nicht mehr können. Ich glaube, das wird es killen. Auf der anderen Seite würde ich es einfach durchziehen wie David Goggins und würde dann einfach quasi Blutpipi machen und mir alle Knochen brechen, aber ich würde es durchziehen.
Ist der 100 Kilometer gegangen und hat dann, ist dann nee, ich kenne die Geschichte nicht.
Der Typ ist nie in seinem Leben gelaufen und dann hat er sich angemeldet für so einen Marathon, so Ultramarathon, wo du eigentlich so als Team läufst. Ja. So 100 Meilen, also nochmal, also nicht Kilometer, sondern Meilen, 100 Meilen Rennen. Eigentlich läufst du das so in Stückchen. So. Jeder 25 und machst das zu 4. oder zu 5. oder zu 6. oder was. Der Typ ist das alleine gelaufen. Und der hat sich auf dem Weg dorthin, hat er sich die Füße gebrochen, einfach vor Belastung. Er hat Nierenversagen und hat quasi sich eingeschissen und Blutpipi und alles, komplett Paket, aber hat Fuß gezogen.
Aber es klingt nach einer guten Legende.
Das, also, deswegen sage
ich. Also, bring ich das nochmal rein.
Ja, vielleicht musst du ein bisschen David Goggins noch reinziehen und dann, dann nochmal planen. Wir schaffen jetzt 3 Runden an einem Tag, Leute. Aber was ich mich gefragt habe, ihr seid ja dann auf dem Wasser. Kann man dann ab und zu mal so irgendwo ranfahren und sagen, ich gehe mal kurz Pipi machen oder so? Oder?
Ja, ziemlich sicher. Ja, okay. Das ist halt, wie gesagt, das sind diese entspannten Dinger, werden natürlich irgendwelche Felder cruisen und so. Deswegen, das wird schon okay. Das Gute ist, einer von den Buddies kann nicht schwimmen. Das Schöne ist, wir können ihm dabei noch ein bisschen Schwimmen beibringen. Oder er hat ein bisschen Todesangst dabei. Macht es auch nochmal zu einer besseren Legende, wenn man seinen Kindern das erzählt später.
Ja. Ich konnte nicht schwimmen mit 35, aber ey. Ich weiß nicht, ob das so ein guter Einstieg ist. No offense, aber.
Nein, das weiß er selber. Aber das finde ich
auch. Klingt auf jeden Fall nach einem coolen Trip. Klingt auch nach coolen so Stories, die man dann irgendwann erzählt und die Leute werden sich fragen, so,
warum?
Ja. Aber genau, das ist so werden Legenden geschrieben. Genau, warum? Das Ziel. Ja. So nennen wir die Folge. Warum?
Warum? Finde ich sehr gut, ja.
Gut, alles klar.
Alrighty.
Goodie. Ciao. Ich esse jetzt gleich The Green Goddess, nur zur Info. TikTok-Salat mit Avocado. Das ist sehr green, sehr grün. Nur zur Info.
Cool. TikTok und so.
Du weißt
auch, was dir schmecken.
Jo, ciao, Kakao.